Else Uri, Jungmädelgeschichten. Die beiden Ilsen. Es ging heute recht lebhaft in der vierten Klasse zu. Still war es nie in der Zwischenpause. Das summte stets wie in einem Bienenstock durcheinander. Aber heute musste doch wohl noch etwas Besonderes los sein. Der größte Teil der Schülerinnen hatte sich um eine zierliche Blondine geschart und sprach in sichtbarer Aufregung auf sie ein. Die hielt sich lachend die Ohren zu. »Kinder, nicht mehr als Sechse auf einmal. Seid doch bloß mal einen Augenblick ruhig, sonst kann ich euch eure Frage doch unmöglich beantworten.« »Ja, also sie kommt. Morgen schon. Mein Onkel bringt sie zu uns, weil die Reise von Ostpreußen mächtig weit ist. Sie heißt Ilse, gerade so wie ich. Nach einer gemeinsamen Tante. Ein Jahr ist sie älter als wir, aber Muttchen meint, wer weiß, ob sie die Reife für die dritte Klasse hat.« weil sie eine Kleinstadtschule bisher besuchte. Ach, wisst ihr, eigentlich wünsche ich, sie wäre noch nicht weiter als wir und käme in unsere Klasse. Ich freue mich schrecklich auf sie. Immer habe ich mir eine Schwester gewünscht. Und eine Cousine, die 2 Jahre oder noch länger im Hause bleibt, ist beinahe ebenso gut. Die lebhafte Ilse vollführte vor Freude über die in Aussicht stehende Hausgenossin einen Luftsprung. Dabei trat sie Trude Berg auf den Fuß, was diese zu einem schmerzhaften Quieken veranlasste, über das die anderen in lautes Lachen ausbrachen. Keiner vernahm die missbilligenden Worte des eintretenden Lehrers. »Sind wir denn hier in einer Mädchenschule oder auf einem Jahrmarkt?« Keiner sah, wie ärgerlich Professor Reuter das Katheder bestieg und sich schneuzte. Erst, als es von dort oben mit verdoppelter Tonstärke herabklang, »Ilse Klein, wenn du weiter Vortrag halten willst, bin ich wohl hier überflüssig.« Stob alles entsetzt auseinander. Hui, man sah im Augenblick nichts weiter als ein Knäuel von durcheinanderstrampelnden Beinen, von drängenden, stoßenden Armen, von fliegenden hellen und dunklen Zöpfen. Und dann war das Mädchenknäuel im Nu entwirrt, alles saß brav, sittsam auf seinem Platz, als ob niemals Jahrmarktstumult in der 4M geherrscht. Ilse Klein war der Mund vor Schreck offen geblieben. Sie war so erstarrt, dass sie gar nicht daran dachte, ihren Platz einzunehmen. »Hast du die Absicht, wie Lots Ehefrau, die Stunde über als Bildsäule dort stehen zu bleiben, Ilse?« Professor Reute machte schon wieder einen seiner beliebten Späße. Die Klasse wieherte vor Vergnügen, erfreut, dass der Lehrer wieder gute Laune war. Ilse schoss das Blut in die zarten Wangen und das Wasser in die Blauaugen. Sie war ein etwas empfindliches junges Fräulein. »Das liegt im Alter«, pflegte die Mutter ihr Töchterchen in Schutz zu nehmen, wenn der große Rolf die jüngere Schwester mit ihren »Schleusen« aufzog. Aber Ilse war bei all ihrer Liebenswürdigkeit doch wohl etwas wässriger, als man das sonst 12-jährigen jungen Damen zubelegen kann. Auf das englische »Exercise«, das gerade durchgesprochen wurde, tropfte es feucht. Ilse wischte den klaren Kristalltropfen rasch mit dem Handrücken fort, damit ihre Nachbarinnen nicht erst sehen sollten, dass sie den Scherz des Lehrers und das Lachen der Klasse krumm genommen hatte. Oh weh, die Tinte verlöschte, ein blauschwarzer Schmirakel zierte die Arbeit. Nun war Ilse von Natur aus ja nicht gerade hervorragend mit Ordnungsliebe gesegnet, aber sie hatte sich besondere Mühe mit der englischen Übersetzung gegeben, da sie maßgebend für das Osterzeugnis sein sollte. Unwillkürlich und ihr selbst kaum bewusst, stieg ein weniger freundliches Empfinden gegen die neue Cousine in Ilses Seele auf. Die war doch eigentlich ganz allein an dem Missgeschick schuld. Aber nachher auf dem Heimwege, als die Mädel es nicht besser machten als der Schwarm Spatzen, die sie durch ihre Tritte vom Fahrdamm aufscheuchten und gerade so durcheinander schwirrten und piepsten, da malte Ilse Klein das Zusammenleben mit der neuen Cousine wieder in den herrlichsten Farben aus, so dass sich Annie Rotter, ihre erklärte Beste, doch bewogen fühlte zu äußern, »Na, hoffentlich stört deine geliebte Cousine nicht unsere Freundschaft.« »Wie kannst du bloß so etwas denken, Annie? Meine Cousine ist sicher furchtbar nett, und du hast dann eben 2 beste Freundinnen«, entschied Ilse. »2 beste gibt's nicht. Da musst du natürlich zwischen ihr und mir wählen.« Die Annie fühlte sich bereits zurückgesetzt, trotzdem die Nebenbuhlerin noch irgendwo da oben in Ostpreußen saß. Ilse überlegte nicht lange. Mit ungestümer Herzlichkeit umschlang sie Annies schmales Figürchen. »Du bist meine allerbeste Freundin, Annie. denn die Ortelsburger Ilse wird doch meine Schwester. Das sah die Annie denn auch ein, und ein Kuss besiegelte das erneute Freundschaftsbündnis, trotz der Autohupe, die störend dazwischenfuhr. Ilses Amt war es daheim, den Tisch zu decken, denn sie sollte sich schon frühzeitig an haustöchterliche Pflichten gewöhnen. Wie oft hatte die Mutter es ihr gezeigt, wie man einen Tisch ordentlich und zierlich deckt. Aber Ilse warf meist genial alle bestehenden Regeln über den Haufen. Die Messerbänkchen galoppierten willkürlich wie durchgegangene Gäule neben den Tellern dahin. Die Bestecks zeigten die merkwürdigsten geometrischen Figuren, die Servietten wiesen nach allen Himmelsrichtungen und das Salzfass glänzte meist durch Abwesenheit. Auch heute blickte der Vater über die Brille hinweg, vielsagend auf dem Tische umher. »Ich sehe was, was nicht da ist«, sagte er schließlich scherzhaft, als Ilse munter ihre Suppe weiterlöffelte. »Was nicht da ist, Vater?« Das Töchterchen hielt lachend inne. »Ich weiß schon, was du meinst.« Sie wurde ein bisschen rot, ließ sich aber trotzdem mit Gemütsruhe ihre Suppe weiterschmecken. »Kann man überhaupt nicht sehen, wenn's nicht da ist?« stellte das vierjährige Nesthäkchen Heini ernsthaft fest. »Ei, Ilse, vielleicht bequemst du dich dazu, das Vergessene zu holen?« mahnte die Mutter. »Das Faultier lebt in Afrika, doch ist's auch oft woanders da«, deklamierte Rolf anzüglich, als Ilse sich nun langsam von ihrem Stuhl erhob. »Ein Puff«, war die Antwort. »Als ob Jungs nicht auch Salzfässer holen könnten.« Ilse war unzufrieden mit der Weltordnung, die den Frauen den hauswirtschaftlichen Anteil überlassen hatte. »Na, von morgen an ist ja die andere Ilse da. Gott sei's getrommelt und gepfiffen. Dann brauche ich mir wenigstens nicht allein mehr ein Bein auszureißen«, frohlockte sie. Mehrstimmiges Gelächter folgte. »So sieht jemand aus, der sich ein Bein ausreißt?« Rolf schüttelte sich vor Lachen. »Du nimmst es dir ja nett vor, die Ilse Große als deinen Pudel abzurichten. Die wird sich bedanken.« »Wird sie gar nicht. Schwestern helfen sich gegenseitig. Nur Brüder sind eklig«, gab Ilse prompt zurück. »Ist mich auch eklig, Ilse?« erkundigte sich Klein Heini mit treuherzigen Kinderaugen. Aller Ärger bei Ilse verrauchte und sie schloss den Kleinen so ungestüm in die Arme, dass er wie eine Maus zu pfeifen begann. »Nicht so eklig doll lieb haben.« Heini angelte mit Armen und Beinen aus der ihm unbequemen schwesterlichen Umarmung heraus. Die Suppe schwippte dabei aus dem Teller, zum Glück nur auf die Wachstuchdecke, die Klein Heini Platz auszeichnete. Aber die Mutter schüttelte doch ihr Kopf über ihr ungestümes Töchterchen. »Ilse, setz dich auf deinen Platz. Du weißt, der Vater liebt bei Tisch Ruhe und Harmonie. Hoffentlich wird die große Ilse einen günstigen Einfluss auf dich, Wildfang, ausüben. Auch in puncto Ordnung recht wünschenswert«, mischte sich Rolf ganz unnötigerweise ein. Als Quittung stieß Ilse heimlich unter dem Tisch mit dem Fuß nach ihm, um die Harmonie des Mittagstisches so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Rolf war der beste Boxer in der Oberterzia. Er begann dann auch sogleich seinen kunstgerechten Angriff. Der Vater musste ganz energisch dazwischenfahren. Die Harmonie des Familienkreises war gestört. »Schämt ihr euch denn nicht, eurem Vater die Mittagsstunde, seine einzige Erholungszeit am Tage, derart zu verderben?« rügte die Mutter ärgerlich. Ilses Tränen flossen.
»Na, wenn der dumme Rolf immer anfängt!«
»Wer hat zuerst mit dem Bein gestoßen, liebes Kind?« Rolf sprach in salbungsvollem Richterton, der das liebe Kind aufs Neue reizte. Sicher wäre es wieder zu Handgreiflichkeiten gekommen, wenn die Mutter nicht gesegnete Mahlzeit gewünscht hätte. »Ilse, bringe Heini ins Bett und räume dann deinen Schrank für die große Ilse aus.« So, die feindlichen Parteien waren getrennt. »Rolf, du musst die Ilse nicht immer aufziehen. Sie kann das nun mal nicht vertragen, das liegt so in ihren Jahren«, stellte der Vater seinem Ältesten vor. »Müssen wir abgewöhnen, die Empfindsamkeit«, entschied der weise Sprössling. Inzwischen hatte Ilse schon wieder gegen diesen Fehler zu kämpfen. Klein Heini und sie waren die besten Freunde. Heini hing voll Zärtlichkeit an der großen Schwester und diese war lieb und sorgsam mit ihm wie ein Mütterchen. Jeden Nachmittag, wenn Heini ins Bettchen marschierte, zog sie ihn aus, tollte wohl noch ein bisschen mit ihm und erweckte ihn nach zweistündigem Schlaf wieder mit Scherz und Kuss zu neuem Leben. Die Sorge für das Nesthäkchen nahm sie der Mutter schon seit geraumer Zeit ab, wenn auch die Sachen des Kleinen von ihr wie Kraut und Rüben durcheinander geworfen wurden. Heute äußerte der undankbare kleine Schlingel:
»Nu will mich nie mehr von dir ausgezieht werden. Morgen und alle Tage muss mich die neue Ilse ausziehen.«
Ilses 12-jährige Empfindsamkeit meldete sich sofort. Sie dachte nicht daran, dass sie kindischer war als der Kleine, den natürlich wie alle Kinder das Neue reizte.
»Na, dann kannst du ja auch sehen, wer dich heute ins Bett bringt. Ich nicht«,
sprach's, und davon war sie, den Kleinen im Nachthöschen mit einem halb aufgeschnürten Stiefel plärrend zurücklassend. Gerade als die Mutter erschreckt das Zimmer betrat, war Heini im Begriff, gestiefelt sein Bettchen zu besteigen. Natürlich war die Mutter aufs Neue auf Ilse ärgerlich, nicht minder über die auf dem Fußboden herumgestreuten Sachen des Kleinen. Aber als sie dann in Ilses Zimmer trat, das die beiden Cousinen künftig gemeinsam bewohnen sollten, schlug sie erst recht die Hände über den Kopf zusammen.
Himmel, wie sah es dort aus?
Ilse hatte ihren Schrank der mütterlichen Weisung gemäß leer gemacht. Saubere Wäsche und getragene Schürzen, Bücher, meist mit zerrissenem Einband, Hefte, Zopfbänder, ein abgebissener Pfefferkuchen, der noch von Weihnachten her vergessen war, angefangene schmutzige Stickereien, die in den tiefsten Tiefen des Schrankes ein tatenloses Dasein geführt, ein kleiner Ball, Federhalter, Würfel und Nummern von irgendwelchen Gesellschaftsspielen, alles lag bunt durcheinander in einem fast unentwirrbaren Knäuel auf der Erde.
»Ilse, ich bin recht unzufrieden mit dir«, machte die Mutter ihrem Unmut Luft. »Nichts kannst du, großes Mädchen, ordentlich machen. Schau nur, wie du hier die teuren Sachen alle verdorben hast. Du bist doch wirklich alt genug, um zu wissen, wie schwer es dem Vater wird, Neues anzuschaffen. Was soll die Ortelsburger Ilse nur von deiner Liederlichkeit denken? Tante Martha schrieb mir, ihre Ilse sei ein sauberes und ordnungsliebendes Kind. Ich hoffe viel von ihrem guten Einfluss auf dich.«
»Geliebte Mutter, schilt nicht. In 5 Minuten ist hier wieder die wunderbarste Ordnung.«
Ilse begann sogleich, die wunderbarste Ordnung herzustellen, indem sie mit beiden Händen vom Fußboden zusammenraffte, was sie nur packen konnte, und es in den leeren Kommodenkasten spendierte, der künftig ihre Habseligkeiten bergen sollte.
»Ilse, um Himmels Willen!« Die Mutter wusste nicht, ob sie lachen oder böse sein sollte. »Das nennst du Ordnung? Jetzt bitte ich mir aus, dass du die saubere Wäsche hübsch sorgsam in dem untersten Kasten verwahrst. In den zweiten kommen deine Haarbänder, Handschuhe, sonstige Kleinigkeiten und Spiele. Und in den obersten ordnest du dir deine Bücher. Sonst macht die Ilse gleich wieder kehrt, wenn sie dieses wüste Durcheinander erblickt.«
»Mutterchen, stell mir bloß die Ilse Große nicht immer als Tugendschaft hin. Tugendschafe sind unausstehlich. Dann soll sie lieber gleich auf ihrer ostpreußischen Weide bleiben«, rief das Töchterchen eifrig.
»Ich wünschte, dass du etwas mehr von dieser Unausstehlichkeit hättest, mein Kind«, lächelte die Mutter schon wieder.
Ihre Ilse verstand es, durch ihr liebenswürdiges Wesen sie stets wieder zu entwaffnen, wenn sie auch eben noch Gott weiß, wie aufgebracht über sie gewesen war. Auch jetzt strich Frau Klein liebkosend über Ilses blondes Kraushaar. »Muss ich als Wächter daneben stehen oder kann ich mich darauf verlassen, Ilse, dass du alles, wie es sich gehört, zum Empfang von Cousine Ilse herrichten wirst?«, fragte sie eindringlich.
»Eine Frau, ein Wort. Unser Zimmer soll mustergültig aussehen«,
versprach Ilse bereitwillig. »Aber nicht nur von außen, Kind. Vor allem die Schränke und Schubfächer. Ich schaue alles nach«, mahnte die Mutter noch im Hinausgehen.
»Kannst du auch, Muttichen?«
Und ehe die Tür noch ins Schloss fiel, hing Ilse der Mutter am Hals.
»Nun bist du doch nicht mehr böse auf mich, Muttichen?«
Das konnte Ilse nicht ertragen, wenn jemand, und ganz besonders die Mutter, ärgerlich auf sie war. Sie setzte ihre Ehre darein, ihr Wort einzulösen. Wenn sie wirklich mal versucht war, irgendeinen Gegenstand rasch zu pfeffern, wie der Fachausdruck lautete, anstatt ihn ordentlich an seinen Platz zu legen, gedachte sie geschwind des Versprechens, das sie ihrer Mutter gegeben. Aber sie hatte dafür auch die Genugtuung, dass die Mutter sich lobend äußerte. »Sieh einer bloß an! Wenn du willst, kannst du schon. Nun sorg auch dafür, dass es so hübsch ordentlich bleibt, mein Herzchen.« Ja, das war ungleich schwerer. Ordnung machen ist schon unbequem, Ordnung halten aber für gewisse Leute ganz unmöglich. Ilse wusste wirklich nicht, wie es kam, dass das so schön aufgeräumte Zimmer, als sie am nächsten Nachmittage den anderen nach zum Bahnhof stürmte, durchaus nicht mehr so tadellos ausschaute wie am Tage zuvor. Woran lag das nur? Es stand doch sogar ein Primelsträußchen in einer Vase auf dem Tische. Ilse hatte nicht viel Zeit mehr, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, denn wie meist war sie erst im letzten Augenblick aufgebrochen. Da hatte sie natürlich die Schürze auf einen Stuhl geschleudert, anstatt sie an den Garderobenhaken zu hängen. Auf einem anderen lag ein aufgeschlagenes Buch, in dem sie gerade gelesen, während der Inhalt der Schulmappe auf dem Arbeitspult ausgebreitet liegen blieb. Die Handschuhe hatte sie, da sie noch nicht an die neue Ordnung gewöhnt war, nicht gleich gefunden und stattdessen den Kasten mit Zopfbändern herausgerissen. Zum Einpacken war es zu spät, Ilse hatte wieder mal bis auf die letzte Minute geschmökert. Dass dies alles dem Zimmer aber nicht zur besonderen Zierde und Ordnung gereichte, kann man sich denken. Solche Ruppigkeit, immer hatten die Eisenbahnzüge sonst Verspätung, aber gerade heute, wo Ilse atem- und handschuhlos 2 Minuten nach der Frist mit schief gerutschtem Hut am Bahnhof erschien, schnaufte ihr die Lokomotive mit glotzenden Laternenaugen schon schadenfroh entgegen. In dem Menschengewühl entdeckte Ilse zuerst gar nichts. Nicht einmal Vater, Mutter und die Brüder. Denn die ganze Familie hatte sich zur Einholung feierlich auf dem Bahnhof eingefunden. Schließlich aber tauchte doch Rolfs bunte Gymnasiastenmütze irgendwo auf, neben ihm ein ziemlich großes, breitschultriges Mädchen, dem er vetterlich galant den Handkoffer trug. Heini zog es noch vor, im Schutze von Vater und Mutter mit dem Onkel zu folgen. Die neue Ilse hatte seinen Erwartungen nicht entsprochen, da sie gar nicht von ihm Notiz genommen hatte. Noch eine stand enttäuscht. Ilse blickte mit weit aufgerissenen Augen auf die näher kommende Cousine, der sie mit so unbändiger Freude entgegengesehen. Das war sie also. Ziemlich vierschrötig erschien sie Ilse, breit in den Schultern und in den Hüften, und sehr gesprächig schien sie auch nicht zu sein. Wenigstens trottete sie stumm neben dem nicht viel lebhafteren Rolf her, der doch sonst ganz gewiss nicht auf den Mund gefallen war. Ilse empfand den lebhaften Wunsch, ihr Inkognito zu bewahren und in dem Menschenmeer wieder unterzutauchen. Da hatten Heinis Augen sie aber schon erspäht. Er riss sich von der Hand der Mutter los und eilte jubelnd auf die Schwester zu.
»Da ist meine Ilse! Du darfst mich immer ausziehen, Ilse, nicht die olle neue Ilse!«
Die ganze unbarmherzige Kinderkritik lag in diesen Worten. Ilse blickte erschreckt auf die Cousine, ob die Heinis hässliche Worte nicht auch vernommen. Aber deren Gesicht sah völlig bewegungslos drein. Ilses warmes Herz trieb sie, die Schuld des kleinen Bruders wieder gut zu machen. Äußerlich war die Cousine ja nicht sehr einnehmend, aber innerlich konnte sie doch ein ganz famoses Mädel sein.
»Guten Tag, Ilse!«
Die Kleinere trat an die Größere heran und hob sich auf die Zehenspitzen, um ihr den Willkommenskuss zu geben. Aber da die Cousine ihr nicht entgegenkam, sondern steif stehen blieb, verpuffte der Kuss in der Luft. Dies veranlasste Rolf zu einem dröhnenden Gelächter, hinter dem er seine Verlegenheit verbarg, da er mit der neuen Cousine nichts anzufangen wusste. Wieder empfand Ilse es feinfühlend, dass dieses Lachen die Neuangekommene verletzen musste. Sie machte noch einmal einen Versuch.
»Ich habe mich ganz furchtbar doll auf dich gefreut, Ilse. Du dich auch auf mich?«
fragte sie ein wenig beklommen. In den grauen Augen der fremden Cousine leuchtete es warm auf. Sie nickte. Sprechen tat sie noch immer nicht. Inzwischen hatte sich der Ordelsburger Onkel seines Nichtchens bemächtigt.
»Ei, Ilschen, wir kennen uns doch noch, ganz gewiss.«
Diesmal verpuffte der Kuss nicht in der Luft.
»Siehst du, da hast sie, meine Krabbe. Nun müsst ihr auch hübsch Freundschaft zusammenhalten. Unsere Illa ist noch ein bisschen schüchtern, aber das wird sich hier in Berlin schon lehen.«
Der Onkel redete ausgesprochen ostpreußisch, was auf die kleinsten Kinder sehr komisch wirkte. Ilse Klein nahm Ilse Großes Arm.
Wir wollen Schwestern sein, ja?« flüsterte sie, denn Rolf brauchte das doch nicht zu hören. Wieder erfolgte keine Antwort. Aber Ilses Arm wurde bejahend gedrückt. Das war immerhin ein Entgegenkommen. Ilses hochgespannte Erwartungen waren bereits so zusammengeschrumpft, dass sie schon dafür dankbar war. Munter plauderte sie darauf los. Sie nannte die Namen der Straßen und Plätze, die man durchschritt, machte die Cousine auf ein oder das andere stattliche, öffentliche Gebäude aufmerksam und erklärte die Statuen auf den Plätzen, soweit ihre eigenen Kenntnisse reichten. Es machte ihr ungeheuren Spaß, den Fremdenführer zu spielen. Sie merkte es noch nicht einmal, dass die Größere, abgespannt von der langen Reise und all dem Neuen, was auf sie einstürmte, gänzlich teilnahmslos alles über sich ergehen ließ. Rolf gab der Schwester einen heimlichen Stoß. »Du, die ist ja doof«, flüsterte er nicht allzu laut in seiner derben Jungenart. Ilse schielte erschreckt zur anderen Ilse. Aber die sah durchaus nicht gekränkt aus. Sie hatte den wenig netten Berliner Ausdruck wohl kaum verstanden. Der Weg vom Bahnhof nach Haus war eigentlich gar nicht weit. Wie schnell hatte Ilse ihn sonst auf dem Heimweg durchstürmt? Jetzt schien er ihr endlos, trotzdem sie eigentlich daran gewöhnt war, das große Wort in der Klasse, im Kränzchen, ja auch zu Hause zu führen. Aber wenn man ganz allein reden muss, ohne Komma und ohne Punkt, ohne jedes Gegenwort, so ist das Gespräch immerhin etwas einseitig. Rolf schien auch keine Lust zu haben, die Kosten der Unterhaltung zu tragen. Sein Urteil über die neue Cousine war abgeschlossen. Pfeifend trabte er neben den beiden Mädchen her. Gott sei's getrommelt, endlich war man zu Hause. Frau Klein zog ihr neues Pflegetöchterchen in die Arme. »Nun sei uns von Herzen willkommen, mein Kind. Mögest du dich in unserem Hause wohlfühlen?« Die warmen Worte verfehlten, trotz aller Müdigkeit der jungen Reisenden, nicht ihre Wirkung auf die neue Ilse. Sie schmiegte sich für einen Augenblick fest in die mütterlichen Arme der Tante. Wie schwer war es ihr geworden, von daheim, von der Mutter, von allem, was sie lieb hatte, auf Jahre fortzugehen. Wie bange war ihr vor der unbekannten großen Stadt, den fremden Verwandten. Ach, wenn sie nur lieb und gut mit ihr sein würden. Inzwischen hatte Frau Klein die Tür zu dem gemeinsamen Zimmer der beiden Mädel geöffnet. Hier wohnt ihr beiden Ilsen, haltet getreue Nachbarschaft und was meine Ilse anbelegt, vor allem Ordnung. Das Wort blieb der Mutter in der Kehle stecken. Denn das noch vor kurzem schön aufgeräumte Zimmer sah gerade nicht mehr sehr einladend aus. Ilse, es schaut doch nicht schon wieder aus, als ob Banditen hier gehaust hätten, sagte sie vorwurfsvoll. »Ach, bloß die Bänderkasten!« Ilse raffte beschämt die braunen, weißen und schwarzen Haarschleifen zusammen und schleuderte sie geschwind in das Kommodenfach. Mit erstaunten Augen sah die fremde Ilse dem Treiben zu. »Machst du das auch so mit deinen Sachen?« fragte die Tante. Ilse Große schüttelte stumm den Kopf. Ihrem Ordnungssinn war der Cousine Tun geradezu unbegreiflich. Sie schämte sich für die Jüngere. »So, nun wasche dich, mein Kind, und dann komm zu Tisch.« Die Mutter ließ die beiden Ilsen allein. Sie freundeten sich dann sicher am schnellsten miteinander an. Fürs Erste blieb es still in dem Ilsenstübchen. Man hörte nur das Plätschern des Waschwassers und das Rubbeln der Bürste, welche die fremde Ilse in Bewegung setzte. Auf die kleine Blonde, die sonst vor Lebhaftigkeit sprühte, legte sich die stille Art der neuen Genossin geradezu beklemmend. Zum ersten Mal in ihrem 12-jährigen Leben geschah es der Ilse Klein, dass sie nicht wusste, was sie sagen sollte. Stumm beschaute sie ihre Finger, die ebenfalls des Waschwassers durchaus bedurften. Aber auf derartige Äußerlichkeiten pflegte Ilse keinen Wert zu legen. »Hier schlafe ich und in dem Bett drüben schläfst du«, sagte sie schließlich, weil ihr nichts Gescheiteres einfiel. Ilse Große hielt diese Mitteilung einer Antwort nicht für nötig. »Sag mal, bist du eigentlich immer so stumm?« Bei einem Haar hätte Ilse gesagt, so mopsig. »Ich weiß nicht«, sagte die neue Ilse in unverfälschtem ostpreußischem Dialekt. Damit war die Unterhaltung wieder für eine Weile erschöpft. Gerade als die Ilse einen neuen Anlauf machen und das Gespräch auf die Schule bringen wollte, ob die neue Cousine dabei wohl redseliger würde,
steckte Klein Heini sein Köpfchen zur Tür rein.
»Die Unse Ilse und die Olle Neue sollen zum Abendbrot kommen, aber Dolflink, Minna hat schon die Toffels reingebringt«, rief er.
»Aber Heini, du bist ja gar nicht artig«, erzog die ältere Schwester den kleinen Burschen, der noch kein Blatt vor den Mund nahm. »Du musst die Ilse Große doch lieb haben.«
»Haupt nicht lieb«, erklärte der Kleine ohne Besinnen. »Die ist gar nicht schön, die soll lieber nicht angereist kommen.«
»Pfui, Heini«, sagte Ilse und errötete für den kleinen Klugschnack, während Ilse Große tat, als ob von irgendeinem anderen die Rede sei.
»Hast du die große Ilse denn lieb? Hast du die große Ilse denn lieb?«
erkundigte sich Heini zweifelnd.
»Ja, aber natürlich!«
Ilse fühlte, dass sie nicht ganz bei der Wahrheit blieb, denn sie empfand nach all der Vorfreude eigentlich doch nur grenzenlose Enttäuschung.
»Sie ist doch unsere Cousine«,
setzte sie deshalb noch bekräftigend hinzu.
»Sina heißt Heini gern, die hat er lieb.«
Der kleine Mann konnte augenscheinlich eine Cousine noch nicht von einer Apfelsine unterscheiden.
»Wo steckt ihr denn? Die Kartoffeln werden kalt.«
Rolf als zweiter Abgesandter erschien. Jetzt aber mit Extrapost. Vater verlangte, dass die Kinder pünktlich bei Tisch erschienen.
»Was machst du denn noch?«
Ilse Klein drehte noch einmal den Kopf zurück, da Ilse Große ihr nicht folgte.
»Bloß noch das Waschwasser ausgießen. Ich komme gleich.«
»Nein, was war die Cousine pedantisch?« fand Ilse Klein, »dass sie daran noch dachte?«
»Neben mir muss sie sitzen. Wir sollen doch Schwestern sein«, hatte Ilse vorher gebeten, als man über die Plätze bei Tisch beriet.
Auch Klein Heini wollte seinen Anteil an der neuen Ilse haben. So hatte man dieser den Platz zwischen den Kindern angewiesen. Aber alle beide legten sie jetzt kein großes Gewicht mehr auf die begehrte Nachbarschaft. Stumm saßen sie nebeneinander wie die Orgelpfeifen und waren doch sonst so lebhaft, dass die Eltern nur zu oft dämpfen mussten.
»Ei, Kinder, was ist denn heute mit euch los, dass ihr so wohltuend ruhig seid?«
verwunderte sich die Mutter.
»Die große Ilse scheint ihre Sprache in Ostpreußen gelassen zu haben. Ich habe noch kein Wort von ihr vernommen«, neckte der Vater. »Nur gut, dass sie wenigstens den Mund zum Essen mitgebracht hat.«
Das Nichtchen wurde rot, antwortete aber keine Silbe.
»Nein, wirklich, sie ist doof.«
Rolf hat ganz recht, auch Ilse kam heimlich zu dieser Überzeugung.
»Unser neues Pflegetöchterchen wird schon auftauen«, begütigte die Mutter. »Nicht wahr, Ilschen?«
Die Nichte sah die Tante dankbar an und nickte wortlos.
»Mundfaul ist das Ding«, knurrte Wolf in sich hinein, »aber beim Essen weiß sie den Mund ganz gut zu gebrauchen.«
»Ich bin recht froh, dass ihr meine Illa bei euch aufgenommen habt«, wandte sich der Onkel an die Schwägerin. »Sie hat ein scheues Gemiet, die Illa. In einer fremden Pension möcht sie sich am Ende unbehaglich fühlen.«
Ilse, die Kleine, begann zu kichern. Ob die ostpreußische Mundart des Onkels ihre Lachmuskeln reizte oder ob dieselben grundlos mal wieder nach Betätigung verlangten, wie das bei 12-jährigen jungen Damen öfters vorkommt, wusste sie allein nicht. Sie nahm die Serviette vor das Gesicht und verbarg dahinter ihre Heiterkeit, bis sie plötzlich laut losprustete. Heini stimmte erlöst mit ein und auch Rolf beteiligte sich an dem ansteckenden Lachen. Ilse Große aber saß wie der steinerne Gast dazwischen, ohne eine Miene zu verziehen.
»Ei, ihr seid ja so verchniecht! Wir möchten auch mit lachen«, sagte der ostpreußische Onkel freundlich zu der kichernden Ilse. Natürlich lachte die nur umso mehr.
Der Mutter war die unmotivierte Heiterkeit ihrer Kinder nicht recht. Sie empfand dieselbe als taktlos. Wie leicht konnte das fremde Kind annehmen, dass man es auslache? »Ilse, setze die Teller zusammen, du musst der Minna jetzt ein bisschen zur Hand gehen«, ordnete sie deshalb an. Beide Ilsen erhoben sich gleichzeitig, sahen sich an und lachten. Alle beide.
»Also doch, lachen kann sie wenigstens«,
stellte Rolf verwundert fest.
»Ja, was machen wir denn mit euch beiden Ilsen? Wie werden wir euch nur unterscheiden?«,
überlegte der Vater, während die jungen Mädchen den Tisch abräumten. Ilse Klein, immerhin mit einer gewissen Genugtuung, dass sie sich jetzt nicht mehr allein ein Bein ausreißen brauchte.
»Eine ist die Stumme und eine die Plapper-Ilse«, schlug Rolf vor, was ihm natürlich einen schwesterlichen Knuff eintrug.
»Nun, mir leuchtet die große und die kleine Ilse noch mehr ein. Da brauchen wir nur den Vatersnamen adjektivisch umzustellen«, meinte Herr Klein.
»Illachen haben wir sie überhaupt immer zu Hause genannt. Ihr kennt sie ja auch so rufen, da gibt's keine Verwechselung«, mischte sich Herr Große ein.
Und dabei blieb's. Eins war die Illa und eins die Ilse. Nun war sie schon 8 Tage im Hause der Verwandten, die Illa. Aber man hatte sie auch in den 8 Tagen noch nicht viel mehr reden hören. Wenn man sie etwas fragte, antwortete sie schüchtern und bescheiden, aber nie begann sie von selbst ein Gespräch. Dabei schien sie sich im kleinischen Haus durchaus wohl zu fühlen. Als der Vater abreiste, waren wohl die Tränen geflossen, aber sie trockneten bald, da die Tante ihr den Arm um die Schulter legte.
»Nun bist du unser Kind, Illa.«
Sie wollte den Verwandten ja so gerne ein gutes Kind sein. Ihre jüngere Cousine liebte die Ortelsburger Illa besonders. Trotzdem dieselbe kleiner war als sie, blickte sie geradezu mit Verehrung zu ihr auf. Was die kleine Ilse sagte, war für die Große eine Offenbarung. Sie folgte ihr getreulich wie ihr Schatten. Und das war der Ilse durchaus nicht immer angenehm. Sie hatte es sich entschieden, viel hübscher gedacht, eine Schwester zu haben.
»Ja, wenn sie auch so ist«, sagte sie oftmals zu sich selbst als Entschuldigung, sobald ihr Gewissen sie mahnte, dass sie nicht nett genug mit der Cousine sei. Aber was sie unter »so sein« verstand, musste sie eigentlich selbst nicht. Denn die neue Gefährtin war freundlich und gefällig, verträglich und bescheiden. Naja, das war es ja eben. Viel zu bescheiden war die Illa.
Sie trat gar nicht aus sich heraus, hatte keine eigene Meinung, schaute Ilse bei allem, was diese sagte, ehrfurchtsvoll an, wenn es auch noch so dummes Zeug war. Zuerst war diese stumme Verehrung für Ilschens Eitelkeit ja recht wohltuend, aber auf die Dauer wurde sie langweilig. Schließlich kabbelte man sich ganz gern mal ein bisschen herum, selbst mit seiner besten Freundin, denn Ilse, die Kleine, war durchaus nicht so friedfertig wie Ilse, die Große. Aber das alles wäre noch kein Grund für Ilse gewesen, manchmal zu wünschen, dass die Cousine in Ortelsburg geblieben wäre. Die Hauptursache dazu waren Schulfreundinnen.
»Na, wie ist sie?«
So hatte man sie gleich am nächsten Tage nach der Ankunft der Cousine in der Schule umlagert.
»Kann man nach dem ersten Eindruck noch nicht sagen«, meinte Ilse diplomatisch.
Das kam den Freundinnen natürlich sonderbar vor. Ilse Klein pflegte mit ihrem Urteil sonst niemals so vorsichtig zu sein, sondern ganz im Gegenteil etwas vorschnell.
»Na, dann wird mit ihr wohl nicht viel los sein.
Dann ist sie sicher doof«, sagte die intime Annie Rotter frohlockend, dass ihr von der neuen Cousine keine Konkurrenz drohte.
»Woher weißt du?«
entfuhr es Ilse erstaunt. Sie war so betroffen, dieselbe Kritik, die Rolf über die Cousine abgegeben, aus Annies Mund zu hören, dass sie es ohne weiteres zugab.
»Das kann man sich doch an allen 5 Fingern abzählen. Sonst hättest du doch ihr Lob in allen Tonarten geblasen wie vorher, wo du sie noch gar nicht gekannt hast. Du bist ja mächtig kleinlaut geworden.«
»Gar nicht wahr. Und so schlimm ist sie überhaupt nicht. Nur ein bisschen, na, wie soll ich mich ausdrücken? Bisschen schüchtern.« So hat nämlich mein ostpreußischer Onkel von ihr gesagt. Das lose Mädel ahmte den Dialekt zum Gaudium der Schulkameradinnen getreulich nach.
»Ilse die Schüchterne«,
da hatte die Illa ihren Spitznamen weg, noch ehe sie die Schule betreten. Als sie dann gegen Mittag mit Frau Klein in dem Lyzeum erschien, um die Aufnahmeprüfung vor dem Direktor abzulegen, war der Eindruck, den sie auf die neugierigen Mädel machte, durchaus kein günstiger.
Himmel, die Illa war so bange vor der Prüfung und vor dem fremden, gestrengen Herrn Direktor, dass sie nicht die Augen vom Erdboden zu heben wagte, dass keine von all den Mädchen, die sie etwas geringschätzig musterten, es gewahr wurde, was für schöne graue Augen sie hatte. Ilse Große selbst merkte zum Glück nicht die an ihr entlanggleitenden, abschätzenden Blicke. Sonst hätte sie sich wohl noch mehr hinter der Tante verkrochen, als sie es schon ohne dies tat. Die Prüfung fiel dann auch schlechter aus, als es nach Illas Kenntnissen notwendig war.
Nachdem sie einmal eine Frage falsch beantwortet hatte, wagte sie sich überhaupt kaum noch zu äußern, selbst wenn sie die richtige Antwort wusste.
Das sieht bös aus. Kaum die Reife für die 4. Klasse.
Der Herr Direktor wiegte missbilligend sein Haupt.
Aber in Anbetracht des Abgangszeugnisses in Ortelsburg, das ja nicht schlecht ist, wollen wir es immerhin versuchen, umso mehr als ja Ihre Tochter Frau Klein eine fleißige Schülerin ist und der Cousine ein gutes Beispiel in Bezug auf Pflichterfüllung geben wird. Also, ich nehme dich nach den Ortsferien in die 4M auf und erwarte, dass du die argen Lücken, die du hast, auszufüllen bestrebt bist. Nicht wahr, Ilse Große?
Die schüchterne Illa wagte unter den blinzenden Brillengläsern des Direktors, die sie auf sich gerichtet fühlte, kaum mit dem Kopf zu nicken. Aber der Herr Direktor erwartete augenscheinlich keine andere Antwort. Sie standen wieder draußen, wo Ilse, die Kleine, sie aufgeregt erwartete.
Na, bestanden? Bist du in die 3. Klasse aufgenommen?
Ilse, die Große, schüttelte stumm den Kopf. Sie schämte sich vor der jüngeren Cousine ihrer Unwissenheit.
Habe ich mir gleich gedacht, entfuhr es Ilse nicht gerade feinfühlend.
Nun, Illa wird sich schon in die neuen Anforderungen hineinarbeiten. Frau Klein verstand es stets, den Ausgleich wiederherzustellen. Mir ist es ganz lieb, dass sie noch einmal das Pensum der 4. Klasse durchmacht. Da kommt sie gleich in deinen Freundinnenkreis hinein und ihr könnt euch gegenseitig zur Seite sein.
Das Töchterchen warf den Blondkopf zurück und lachte ziemlich geringschätzig.
Ich brauche Illas Hilfe nicht. Ich bin ja bisher ohne dieselbe fertig geworden.
Weil du einen offenen Kopf hast und leicht auffasst. Das ist nicht dein Verdienst, Kind. Du könntest damit die Erste in der Klasse sein, wenn deine Unachtsamkeit und Unordentlichkeit nicht alles wieder verdürbe. Gerade diesen bei einem jungen Mädchen so hässlichen Fehler abzulegen, wird dir Illa gewiss gern helfen.
Ilschen zog ein schiefes Gesicht. Dass die Mutter ihre Unordentlichkeit tadelte, war nichts Neues und machte eigentlich gar nicht mehr besonderen Eindruck auf sie. Aber dass die Cousine, die nicht mal in die 3. Klasse aufgenommen worden war, ihr beim Ablegen ihres Fehlers behilflich sein sollte, fand sie demütigend. Sie konnte es sich nicht mehr vorstellen, dass sie noch vor wenigen Tagen den lebhaften Wunsch gehabt hatte, die neue Cousine möge in ihre Klasse eingereiht werden. Geradezu peinlich empfand sie es jetzt.
Die Freundinnen waren bereits ohne sie heimgegangen. Das war im Grunde genommen angenehm. Sie lernten die Illa noch früh genug kennen. Morgen gab es Osterzensuren. Da war gleichzeitig Schulschluss. Dann kamen die Ferien und bis das neue Semester wieder begann, hatte sie die Illa hoffentlich schon ein bisschen aufgerüttelt, dass sie den Freundinnen nicht gar so kleinstädtisch befangen gegenübertrat. Die Osterzensur entsprach nicht ganz Ilses Erwartungen. Die Prädikate in den Leistungen waren zwar zufriedenstellend, aber in Aufmerksamkeit hatte sie nur genügend in Hausarbeit und in Haltung der Hefte, noch nicht völlig genügend.
Au weh, zu Hause setzt es sicher eine Standpauke, meinte Ilschen etwas gedrückt zu ihrer Freundin Anni.
Bei der feinen Zensur? Für Anni waren die Erfolge in den wissenschaftlichen Fächern die Hauptsache. Aber nicht für Ilses Eltern.
Aufmerksam kann jedes Kind sein, auch ein Unbegabtes, sagte Herr Klein stirnrunzelnd, als er das Zeugnis durchlas.
Ein Mensch, der seine Gedanken nicht fest auf seine Pflicht richtet, wird niemals fürs Leben brauchbar werden. Dir fehlt nur der notwendige Ernst, mein Kind.
Die Mutter aber hielt es für eine Schmach, dass die Sauberkeit bei einem Mädchen zu wünschen übrig ließ.
Du könntest ganz nette Handarbeiten machen, nur Ausdauer? Eigenheit und Akkuratesse fehlen. An der Geschicklichkeit liegt es nicht.
Die Sauberkeit gereicht dem Tier, dem Schwein besonders noch zur Ziehe, begann Rolf, der auch gerade kein Glanzzeugnis heimgebracht, die Schwester poetisch aufzuziehen.
Ilses Schleusen kamen in Bewegung, aber noch hielt sie die Tränen zurück.
Nicht weinen vor der neuen Cousine, nein.
Da erklang plötzlich Klein Heinis Kinderstimmchen hell in das Klappern der Messer und Gabeln hinein.
»Du, unsere Ilse, zeig mal, behaupt deine Hände. Pfui, die sind so doll schmutzig wie beim Struwwelpeter.«
Heini hatte kaum zu Ende gesprochen, da machte sein Bäckchen auch schon nähere Bekanntschaft mit einer der geschmähten Hände der Schwester. Sie erschrak selbst, so laut knallte die Backpfeife durch die Stille. Heini brüllte aus Leibeskräften. »Rolf«, rief ärgerlich, »aber Ilse!« Denn das kleine Brüderchen wurde von den Großen verhätschelt. Nur ganz selten setzte es mal was. Illa sah mit erschreckten Augen von der Cousine zur Tante, was die wohl für ein Gesicht dazu machte. Die Mutter blickte strafend zu dem temperamentvollen Töchterchen hinüber. Sie sprach nicht, denn der Vater ergriff bereits stirnrunzelnd das Wort. »Du sollst das Kind nicht schlagen, Ilse. Schlagen ist roh. Wie kannst du dich erdreisten, Heini zu züchtigen, noch dazu in unserer Gegenwart?« Selten hatte Ilse den Vater so ärgerlich gesehen.
»Na, wenn ihr ihm alles durchgehen lasst, weil er das Nesthäkchen ist und wenn er Strafe verdient hat?«
versuchte Ilse sich zu verteidigen, während ihre Schleusen jetzt aller Kraftanstrengung zum Trotz nicht mehr standhielten. Die salzige Flut entströmte bereits den Augen. »Wer Strafe verdient hat, weiß ich. Geh in dein Zimmer und wasche dir die Hände, Ilse. Schäme dich, so unappetitlich zu Tische zu kommen«, sagte die Mutter vorwurfsvoll.
»Ich will überhaupt nicht mehr essen. Ich habe gar keinen Hunger mehr. Immer ist das Goldsöhnchen im Recht und ich bin natürlich wieder der Sündenbock«,
rief's, und raus war sie, die kleine Wütende. »Ein ganz ungezogenes Mädchen. Wir werden die Ilse doch etwas strenger nehmen müssen.« Dem Vater war die knappe Erholungszeit in seinem anstrengenden Beruf gründlich verdorben.
»Soll ich Ilse nicht wiederholen?«
Rolf erhob sich. Wenn sie sich auch beide öfters kappelten, er und die Schwester, lieb hatten sie sich beide trotz alledem. Und wenn der eine Strafe erhielt, traf dieselbe den anderen mit. Und heute besonders, wo es doch Kartoffelpuffer mit Apfelmus gab, durfte Ilse doch unmöglich fehlen. »Bleib hier«, befahl da aber der Vater. »Wenn Ilse noch obendrein trotzig ist und nicht von selbst wieder hereinkommt, mag sie eben leer ausgehen.« Ilse war trotzig und erschien nicht. Die saß drin in dem gemeinsamen Ilsenstübchen und weinte herzbrechend. Sie weinte darüber, dass sie das Brüderchen verhauen hatte und den Eltern die Mahlzeit dadurch verdorben. Denn sobald die Zornwelle verrauschte, war sie wieder das herzensgute Kind, dem sein hässliches Benehmen am meisten leid tat. Sie weinte, dass keiner sie holen kam, wo es doch gerade ihr Leibgericht Kartoffelpuffer gab. Vielleicht hätte sie sich sogar selbst überwunden und sich mit sauber gewaschenen Händen wieder bei Tisch eingestellt, wenn, ja, wenn die Illa Große nicht dabei gewesen wäre. Ja, darüber weinte Ilse eigentlich am meisten, dass sie sich vor der neuen Cousine so ungezogen benommen hatte. Aber merkwürdigerweise war sie nicht auf sich ärgerlich, sondern auf die andere Ilse, dass diese Zeugin ihrer Schmach geworden war. Im Esszimmer wollten die Kartoffelpuffer gar nicht so gut munden wie sonst. Dabei hatte Minna sie so schön knusperig gebacken. Der Vater, von dem Ilse ihr Temperament geerbt hatte, bedauerte insgeheim, dass er Rolf verboten hatte, sie zu holen. Denn wenn er auch all seine Kinder gleich lieb hatte, als einziges Mädel hatte sie mit ihrem heiteren Wesen noch ganz besonders bei ihm einen Stein im Brett. Die Mutter war unzufrieden, dass Ilse keine ordentliche Mahlzeit zu sich nahm. Das Mädel war nicht die allerkräftigste. Einer Mutter schmeckt auch das Beste nicht, wenn ihr Kind leer ausgeht. Aber sonderbarerweise ging es dem Rolf nicht viel anders. Er würgte an den guten Kartoffelpuffern, von denen er sonst nicht genug bekam. Die große Illa hatte zum ersten Male ein unbehagliches Gefühl im Hause der Verwandten, in dem es bisher so harmonisch zuging. So sehr Ilses Heftigkeit sie erschreckt, so empfand sie doch warmes Mitgefühl mit der Cousine. Denn sie hatte dieselbe während der wenigen Tage schon von Herzen lieb gewonnen, ohne dass sie das in ihrer stillen Art zum Ausdruck bringen konnte. Wie gern hätte auch sie auf die Kartoffelpuffer verzichtet und Ilse getröstet. Klein Heini, die eigentliche Ursache zu der Disharmonie, war eigentlich der Einzige, der es sich uneingeschränkt schmecken ließ. Ja, er äußerte sogar brüderlich, »Wenn die unse Ilse keine Toffelpüffe kriegt, kann Heini noch doll viel essen.« Als die unerquickliche Mahlzeit beendet, waren sie alle wie erlöst. Illa wünschte gesegnete Mahlzeit und wollte aus dem Zimmer, aber die Tante hielt sie zurück.
»Ei, Illa, du hast doch sonst immer mit der Ilse gemeinsam den Tisch abgeräumt. Willst du mich heute auch im Stich lassen?« fragte sie lächelnd. Illa schüttelte errötend den Kopf und holte das Versäumte nach. Aber Freude machte es ihr nicht ein bisschen. Und dabei hatte sie sich doch in Gemeinschaft mit der Cousine so gern im Hause betätigt. Illa, du schläfst ja dabei ein bisschen fixer. Ein junges Mädchen muss nicht wie eine Großmutter schleichen und hantieren, scherzte die Tante mit leisem Tadel. Der Gegensatz zwischen den beiden Ilsen war Frau Klein noch nie so stark vor Augen getreten. Magst du Heini ins Bettchen legen? Das ist sonst das Amt unserer Ilse. Aber Heini wollte nicht von der ollen neuen Ilse ins Bett gebracht werden.
Die Unse soll kommen,
weinte er, denn er war bereits übermüdet. Rolf sprang als guter Bruder ein und spedierte den Kleinen ins Bett, denn nach dem Mittagessen half die Mutter dem Vater in seiner Tätigkeit. Sie nahm Stenogramme auf und schrieb sie dann später mit der Schreibmaschine ab. Die kleine Ilse hatte das verweinte Gesicht in ein Buch vergraben und blickte nicht auf, als die Große das Zimmer betrat. Ja, sie empfand es sogar als peinliche, taktlose Störung in ihrem Kummer und Hunger, denn auch dieser stellte sich allmählich quälend ein. Illa blieb unschlüssig stehen. Ihre Schüchternheit hinderte sie daran, wie sie es gern getan hätte, den Arm um die Betrübte zu legen und ihr ein liebes Wort zu sagen. Sollte sie? Würde Ilse sie auch nicht zurückweisen?
»Na, was stehst du denn und hältst Maul auf den Pfeil?«
legte da plötzlich Ilse, die Illas stumme Blicke unbehaglich empfand, gereizt los.
»Ich bin doch kein Wundertier auf dem Jahrmarkt, das man mit Kleinstadtneugier betrachtet.«
Plötzlich schlug ihre ärgerliche Stimmung in das Gegenteil um. Sie lachte wieder.
»Allmächtige Schokolade, was machst du für erschreckte Augen? Es ist ja nicht so schlimm gemeint«,
setzte sie als halbe Entschuldigung hinzu. Denn es fiel ihr ein, dass die Mutter es ihr ans Herz gelegt hatte, freundlich und lieb mit der neuen Ilse zu sein, um dieser das Einleben in der Fremde zu erleichtern.
»Natürlich, wir wollen doch Schwestern sein«,
hatte Ilse damals der Mutter geantwortet. Hatte sie sich augenblicklich schwesterlich gegen die Cousine gezeigt? Es ist keinem Menschen angenehm, wenn er Grund hat, mit sich selbst unzufrieden zu sein. Mancher verschlimmert die Sache dadurch noch, dass er seinen Groll auf irgendeine unschuldige Ursache abwälzt. Ilse die Kleine schielte unbehaglich auf Ilse die Große, die sich an das Schreibpult gesetzt hatte und Briefbogen und Feder zurechtlegte, wohl aus einer Empfindung der Vereinsamung heraus, sich wenigstens brieflich ihren Lieben daheim nahe zu fühlen. »Jetzt willst du mich wohl gleich bei deinen Eltern verklatschen?« fragte Ilse herausfordernd.
Die Cousine zuckte zusammen. »Ei wo? Das tue ich ganz gewiss nicht«,
sagte sie leise.
»Ich hab dich doch schon gern.«
Ilse, die noch eben innerlich ihre Glossen über den ostpreußischen Dialekt machen wollte, empfand es beschämend, dass die Cousine viel besser zu ihr war als umgekehrt.
»Ich hab dich ja auch schon lieb gewonnen, Illa«,
sagte sie, allerdings mit etwas Selbstüberwindung. Aber dann kam ihre herzliche Art zum Durchbruch.
»Ich hab mich so auf dich gefreut. Du solltest meine Schwester sein und nun wollen wir uns auch unser Zusammenleben nicht verderben. Du bist mir doch nicht mehr böse, nicht wahr?«
Sie schlang die Arme um die Sitzende.
»Ei wo, wie werd ich?«
Illa wies diesen Gedanken weit von sich und streichelte liebevoll Ilses noch immer nicht einwandfreie Hand. In diesem weihevollen Moment beglückender Schwesterschaft erklang plötzlich ein lautes Knurren. Ilses Magen, der jetzt energisch sein Recht verlangte.
»Oh Gott, ich sterbe vor Hunger«, seufzte Ilse.
»Ach Jottchen, Ilse!« Zum ersten Mal lachte die Cousine jung und hell.
»Warum holst du dir denn da nicht was? Es sind noch genug Kartoffelkuchen übrig geblieben. Bitte doch die Mutter.
Verbietet mir mein Stolz, wo ich vor kurzem noch großartig mitgeteilt habe, dass ich absolut keinen Hunger habe. Ich werde mir von Minna Stullen schneiden lassen.« Als Ilse mit einem großen Teller Brote wieder erschien, hatte Illa inzwischen aus ihrer schön geordneten Schublade Schokolade und Äpfel hervorgeholt.
»Da, das ist noch aus Ortelsburg.« »Nein, Illa! Was dir deine Mutter mitgegeben hat, ist für dich bestimmt.«
Es war ein schwerer Kampf für Ilse, auf die guten Sachen zu verzichten.
»Ich denke, wir sind Schwestern. Dann müssen wir doch teilen«,
sagte Illa mit schlichter Selbstverständlichkeit. Nichts hätte Ilse ihr eigenes unschwesterliches Verhalten gegen die Cousine mehr zum Bewusstsein bringen können als diese Worte. Ja,
Von nun an wollten sie wirklich Schwestern sein. Also griff sie zu. Aber Illa zog das Papier mit den Leckereien zurück.
»Sei nicht böse, Ilse, aber...«
Sie errötete.
»Aber wasch dir doch bitte erst deine Hände.«
»Das geht dich gar nichts an«, fuhr die temperamentvolle Ilse, die deutlich empfand, dass Illa vollständig recht hatte mit ihrem Verlangen, sie an.
»Das sind meine Hände und hier ist überhaupt mein Zimmer und wenn dir's nicht passt...«
Nein, weiter kam die Ilse doch nicht mit ihren hässlichen Worten. Die Zornwelle, die sie überrumpelt, war schon wieder abgeebbt. Stumm machte sie sich an das Vertilgen ihrer Brote und würdigte Illa und ihre guten Sachen keines Blickes mehr. Die hatte sich wieder an ihren Brief gesetzt, aber es wurde nicht viel aus dem Schreiben. Tränen verdunkelten ihren Blick. Auch Ilse wusste nichts Rechtes mit sich anzufangen. Schularbeiten gab's nicht zu erledigen, da Ferien waren. Wie schön hätte sie mit der Illa einen Spaziergang machen und ihr den Tiergarten, den Stolz der Berliner, zeigen können. Aber wenn die auch so war? Ja, hatte sie denn eigentlich nicht recht gehabt mit dem Händewaschen? Natürlich, aber das war doch nicht Illas Sache. Eine Schwester war doch keine Gouvernante. Bevormunden ließ sie sich nicht, noch dazu von einer, die noch nicht mal die Reife für die dritte Klasse hatte. Draußen klingelte es. Man hörte eine helle Mädchenstimme. Ilse zuckte zusammen. Annie Rotter. Sicher hatte der die Neugier auf die Ortelsburger Cousine keine Ruhe gelassen. Eines Teils empfand Ilse den Besuch als eine Erlösung, aber andern Teils, gerade jetzt, wo sie sich verknurrt hatten. Annie Rotter steckte bereits den dunklen Kopf zur Tür herein.
»Tag, Ilse. Ich wollte mal fragen, ob du mit spazieren gehen darfst. Es ist herrliches Wetter draußen. Ah, das ist wohl deine neue Cousine?«
Während Annie Ilse begrüßte, blickte sie mit unverhohlener Neugier auf die Schreibende. Die hätte am liebsten den Kopf nicht von ihrem Brief gehoben, aber das wäre unhöflich gewesen. Sie musste den Besuch, der so bewunderungswürdig sicher auftrat, unbedingt anschauen. Wie traurig die Augen der jungen Ostpreußin blickten. Annie Rotter in ihrer strahlenden Heiterkeit fühlte sich ordentlich dadurch beschwert.
»Guten Tag«, sagte sie und reichte dem fremden Mädchen die Hand, denn sie wusste, was sich gehörte.
»Tagchen«, sagte Illa verlegen und beugte unter dem forschenden Blick aufs Neue den Kopf über ihr Schriftstück. Aber sogleich hob sie ihn wieder, erschreckt. Helles Mädchenlachen erschallte, zweistimmig, nicht enden wollend, sich immer gegenseitig wieder ansteckend. Galt das ihr? Sicher, man lachte sie aus. Weshalb, wusste Illa nicht. Denn dass ihre ostpreußische Begrüßung »Tagchen« die Lachgeister der beiden entfesselt hatte, ahnte sie nicht. Gewiss verlachte man sie ihres linkischen Wesens wegen, aber dass auch Ilse, die ihr noch vor kurzem Schwesterschaft angeboten, mit einstimmte, empfand sie bitter. Ilse schien über das Lachen und den Besuch der Freundin die Spannung von vornherein ganz vergessen zu haben.
»Ach, Rottchen, nein, bist du komisch, Illa!«
Ungeniert ahmte sie den Dialekt der Cousine nach, was natürlich eine neue Lachsalve bei Annie auslöste. Illa drückte die Fingernägel in die Handflächen, dass es sie schmerzte. Sie sah nichts mehr vor dem Tränenschleier, der sich von Sekunde zu Sekunde verdichtete. Ilse hatte sich inzwischen von ihrer Heiterkeit erholt. Illas verlegenes Wesen war doch zu kleinstädtisch unbeholfen. Wie würde Annie mit den anderen Freundinnen ihre Glossen darüber machen, wenn sie schon hier so lachte? Wirklich peinlich.
»Ich werde Muttchen fragen, ob ich mitgehen darf.« Es war entschieden richtiger, dem Zusammensein möglichst bald ein Ende zu bereiten. Sie eilte aus dem Zimmer. Vergessen hatte sie vollständig, dass sie mittags von Tisch gelaufen war.
»Mutti, Muttchen, wo bist du denn?«
»Mutti, die Annie Rotter ist da, ob ich mit ihr spazieren gehen darf? Es ist so schönes Wetter und...«
Ilse verstummte plötzlich. Mutters Augen sahen sie gar zu merkwürdig an. Ihr Vergehen ward Ilse plötzlich wieder bewusst.
»Muttichen, hab mich doch wieder lieb.«
Ebenso ungestüm wie in ihrer Heftigkeit war die Ilse auch in ihren Liebesbezeigungen. Fest schmiegte sie das Gesicht an Mutters Schulter, um den ernsten Blick nicht mehr zu begegnen.
»Ja, Ilse, war das nun nötig, dass du uns und dir die heutige Mahlzeit derart verdorben hast?«
fragte die Mutter noch immer ernst. Aber halb hatte Ilses zärtliches Wesen sie schon wieder begütigt.
»Ach, Muttichen, die
Größte Dämlichkeit war es von mir, noch dazu, wo es die feinen Kartoffelpuffer gab. Ich laufe ganz bestimmt nicht wieder von Tisch, höchstens, wenn es mal Kohlrüben gibt.
Denn die mochte sie gar nicht.
Die Mutter musste sich Mühe geben, um nicht über Ilses trollige Art zu lachen. Das Töchterchen hatte schon wieder gewonnenes Spiel. Na dann, geht nur. Die Illa muss auch bei dem schönen Frühlingswetter an die Luft. Nehmt auch den Heini mit.
Was? Mit solchem langen Schwanz? Anni Rotter will doch mit mir spazieren gehen.
Ilse verstummte wohlweislich. Denn sie las in Mutters Augen deutlich, dass es um den Spaziergang wackelig zu stehen begann.
Also, meinetwegen.
Ilse fühlte eine unsichtbare Märtyrerkrone auf ihrem Blondkopf, als sie Heini, der sein Zerwürfnis mit der Schwester vollständig verschlafen hatte, für den Ausgang zurechtmachte.
Illa, wir gehen spazieren. Willst du mitkommen?
Sehr einladend klang Ilses Aufforderung nicht. Sie hoffte immer noch auf die Möglichkeit, dass die Cousine in Anbetracht ihres Streites darauf verzichtete. Ilse Große war nicht nachtragend. Erfreut ergriff sie die Gelegenheit zur Aussöhnung. Wenn sie auch viel lieber ohne die fremde Freundin, die so spöttisch auf sie blickte, spazieren gegangen wäre.
Jan, wenn's angenehm ist, sagte sie bescheiden.
Angenehm? Nun, das konnte man gerade nicht behaupten. Anni Rotter machte ein unzufriedenes Gesicht und auch Ilse sah nicht sehr erbaut aus. Als die Freundin sich auf der Straße wie stets in ihren Arm einhängte, an der anderen Hand führte Ilse das Brüderchen, da ließ sie die Cousine, ohne weiter Notiz von ihr zu nehmen, nebenher schlendern. Und da man in einer belebten Straße nicht gut zu vieren in einer Reihe gehen kann, musste Ilse Große meistens hinterhertraben. Anni erzählte allerlei Schulgeschichten, die für das fremde Mädchen kein Interesse hatten, da sie die Betreffende nicht kannte. Nun wäre es ja an Ilse gewesen, vermittelnd einzugreifen und ein allgemein interessierendes Gespräch, an dem auch die Cousine teilnehmen konnte, zu beginnen. Aber das verlohnte sich doch wirklich nicht der Mühe. Die Ortelsburger Illa tat ja doch nicht den Mund auf. Ilse fühlte ihr Gewissen, dass sie ab und an zwickte, sich der Cousine zu widmen, genügend dadurch entlastet, dass sie ihr hin und wieder einen Brocken zuwarf.
»Das hier ist unser Brandenburger Tor. Nun sind wir im Tiergarten. Jetzt kommt bald der Goldfischteich.«
Nein, wirklich, mehr konnte man nicht von ihr verlangen.
Auch als Heini auf den Parkwegen, wo kein Wagen drohte, umherspringen durfte, dachte Ilse nicht daran, der Cousine ihren freien Arm anzubieten. Das heißt, sie dachte schon daran, aber sie tat es nicht. Wer konnte wissen, wie Anni Rotter das aufnahm? Na, und schließlich hätte ja die Illa auch von selbst einhaken können. Wenn sie so doof war und sich nicht traute, dann konnte sie eben alleine gehen. Der kleine Heini musste wohl trotz seiner Kinderharmlosigkeit die Zurücksetzung empfinden, die der fremden Cousine geschah.
»Du, olle neue Ilse!« »Warst du unartig?«
fragte er, da sie so stumm nebenher schritt. Illa schüttelte den Kopf und versuchte zu lächeln, aber die Kehle wurde ihr dabei eng.
»Du darfst von mir angefasst werden«, sagte er großmütig und reichte ihr sein kleines Händchen hin.
Ilse Große klammerte sich daran wie ein Ertrinkender. Die drollige, muntere Unterhaltung ihres kleinen Kavaliers ließ sie für Augenblicke vergessen, dass die Cousine sich nicht um sie kümmerte, dass Anni Rotter mit spöttischen Augen auf sie blickte. Ja, sie lachte sogar, als Heini eine Schnur aus der Tasche zog und sich durchaus ein Goldfischchen aus dem Goldfischteich angeln wollte. Dabei ward ihr die eingepresste Kehle wieder weit und das Herz frei. Auch Ilse Klein fühlte sich erleichtert, als sie Illas Lachen vernahm. Denn sie empfand ihr Unrecht, trotzdem sie dasselbe bemäntelte. Die beiden schienen sich ja recht gut miteinander zu belustigen. Umso besser, so schlug man zwei Fliegen mit einer Klappe. Dass der Kleine bald wieder seine Kavalierspflichten vergaß und bald hierhin, bald dorthin sprang, schien Ilse Klein nicht zu bemerken. Die Anni erzählte auch gerade zu Ulkiges von Trude Berg. Nein, das hatte wirklich kein Interesse für die Cousine.
»Nun?« »War's schön? Habt ihr euch gut miteinander unterhalten?« fragte die Mutter die heimkehrenden Kinder. Die kleine Ilse bejahte eifrig, sie hatte sich ganz vorzüglich unterhalten, wenn auch nicht mit der Illa, sondern mit der Anni. Die große Ilse schwieg, um keine Unwahrheit zu sagen. Aber das fiel nicht weiter auf, da sie auch sonst kaum redete.
Wie es auf dem ersten Spaziergang gewesen, so ging es weiter auch später in der Schule. Ilse Große blieb einsam inmitten der fröhlichen Gemeinschaft. Ihre schüchterne, abwartende Art ließ sie nicht unaufgefordert teilnehmen an munterer Unterhaltung, Spielen und Verabredungen außerhalb der Schulzeit. Nachdem die ausgelassenen jungen Dinger lange genug heimlich ihre Glossen über die linksche Art und über den breiten Dialekt der Neuen gemacht, verlor man das Interesse für sie. Man ließ sie laufen. Die große Ilse hielt sich in ihrer Vereinsamung natürlich an die kleine Ilse, die meistens den Mittelpunkt des fröhlichen Kreises bildete. Aber die empfand die Zugehörigkeit der Ortelsburger Cousine zu ihr wie ein Zentnergewicht, das sie allenthalben mitschleppen musste. Erlaubte ihr doch die Mutter keine Verabredung, keine Zerstreuung, ohne dass auch Ilse Große daran teilnahm. Wie leicht wäre es für Ilse Klein gewesen, der Cousine eine andere Stellung in der Klasse zu schaffen, indem sie den Freundinnen mit gutem Beispiel voranging, die Neue zu sich heranzuziehen. Stattdessen machte sie mit ihnen gemeinsame Sache gegen die Cousine, beteiligte sich an den heimlichen Spötteleien, schnitt eine Grimasse, wenn Illa sich zu ihr gesellte, ja, schämte sich sogar ihrer. Bei den Lehrern und Lehrerinnen hatte Ilse Große bald einen Stein im Brett. Nicht etwa, dass sie gerade besonders begabt gewesen wäre. Ilse Klein war entschieden begabter als sie. Aber ihr bescheidenes, aufmerksames Wesen, ihre geordnete Pflichttreue erwarben sich die Anerkennung der Lehrer. Ja, es kam sogar vor, dass die große Ilse der Kleinen als Beispiel in Bezug auf Ordnung und Sauberkeit der Hefte vorgehalten wurde. Das war äußerst peinlich, wo man sie doch sonst mit den Kenntnissen stets in den Schatten stellte. Zu Hause ging es ähnlich. Ihre freundliche, bereitwillige Art gewann der Illa alsbald die Zuneigung der Verwandten. Es machte ihr Freude, der vielbeschäftigten Tante im Haushalt zu helfen, dem Onkel dienstbeflissen Aschenbecher und Zeitung zu bringen. Ja, selbst Rolf gewöhnte sich daran, sich mit abgerissenen Knöpfen vertrauensvoll an die Cousine zu wenden. Denn bis die Schwester Fingerhut und Nadel fand, das dauerte eine Ewigkeit. Auch hatten die Knöpfe, die Ilse die Kleine annähte, die tadelnswerte Eigenschaft, alsbald wieder Reiß auszunehmen. Rolf war zu der Erkenntnis gekommen, dass die Ortelsburger Cousine ein ganz brauchbares Frauenzimmer sei. Heini allerdings nannte sie nach wie vor die olle neue Ilse. Seine Sympathie für sie war nicht allzu groß. Das kam daher, dass die Cousine, wenn sie ihn mal beaufsichtigte, keine Dummheiten mit ihm machte, dass sie verlangte, er solle seine Spielsachen aufräumen und seine reine Schürze nicht beschmutzen. Auf solche kleinen Äußerlichkeiten hatte Schwester Ilse niemals Wert gelegt. Darum meinte Klein Heini auch ganz unverblümt, »Die unse Ilse hab ich viel mehr lieb.« Umgang färbt ab, pflegt man zu sagen. Bei all ihrer Liederlichkeit konnte sich Ilse doch nicht dem günstigen Einfluss, den das Zusammenhausen mit der pedantisch ordentlichen Illa auf sie ausübte, ganz entziehen. Das Ilsenstübchen sah jetzt immer nett und aufgeräumt aus, wenn Ilse auch ihre Sachen noch so herumwarf. Illas ordnende Hand war stets in Bereitschaft. »Himmel, die Gouvernante ist schon wieder hinter mir her«, beschwerte sich Ilse lachend. Aber eigentlich fand sie das Walten der Cousine doch recht angenehm. Es setzte lange nicht so viele Rügen von der Mutter. Überall, wo die huschelige Ilse etwas versäumt hatte, hatte Illa helfend eingegriffen und den Fehler in Ordnung gebracht, ohne viel Aufhebens davon zu machen. »Du bist mein gutes Heinzelmännchen«, sagte Ilse oft scherzhaft, aber die Dankbarkeit klang doch durch. Dann errötete Illa vor Freude. Ach, sie wollte ja nichts anderes, als dass die Cousine sie ebenso lieb haben sollte, wie es umgekehrt der Fall war. Die rührende Bereitwilligkeit und Anhänglichkeit Illas konnte auch auf Ilse nicht wirkungslos bleiben. Sie hatte ja ein warmes, empfängliches Herz. Wie oft nahm sie sich vor, Illa ihre liebevolle Fürsorge zu vergelten und auch in der Schule und im Freundinnenkreis nett mit ihr zu sein. Aber sobald eine die Nase über Illa rümpfte, sobald man sie mopsig fand, waren alle guten Vorsätze vergessen. Illa litt unter dieser Ungleichheit der Cousine. Hatte sie heute noch glückstrahlend geglaubt, sich Ilses Zuneigung errungen zu haben, so fühlte sie sich morgen wieder zurückgesetzt, ausgestoßen. Das machte sie noch scheuer und stiller, als sie es sonst vielleicht gewesen wäre. Tage und Monate vergingen. Aprillaunen wichen dem Mailüftel, Junirosen verblühten. Ilse Klein hatte nach vielem Betteln die Erlaubnis von den Eltern bekommen, mit ihren Schulfreundinnen Tennis zu erlernen. Es war selbstverständlich, dass auch Illa daran teilnahm, trotzdem die Freundinnen über Ilses Inseparable ein schiefes Gesicht zogen. Der Tennisnachmittag wurde alsbald der wichtigste und schönste Tag in der Woche. Man schlug die Bälle begeistert und bald auch ganz kunstgerecht. Lachen und helle Mädchenstimmen mischten sich mit Schwalbengezwitscher in blauer Luft. Nur für eine war der Tennismittwoch eine neue Quelle von Bitterkeit. Ilse Große hatte bisher nicht viel Sport getrieben und stellte sich nicht besonders geschickt an. Sie war etwas vierschrötig gebaut und in ihren Bewegungen, im Gegensatz zu der zierlichen Cousine, nicht schnell und elastisch. So kam es, dass sie stets mit ihrem Schläger in die Luft schlug, während der Ball ganz woanders hinsprang. Natürlich wurde sie wieder weidlich ausgelacht.
»Ilse Große fängt Fliegen«,
spottete die ausgelassene Schar. Aber als man selbst Fortschritte in der Tenniskunst machte, wollte keine mehr Ilse Große als Partnerin haben. Auch Ilse Klein, die doch vor allem die Verpflichtung dazu gehabt hätte, drückte sich, wo sie nur konnte, von der Spielgemeinschaft mit Illa. »Den schwarzen Peter«, nannte man sie heimlich und stieß sich lachend an, wenn eine »den schwarzen Peter« als Partnerin erwischt hatte. Ilse Große blieb dieser Spottname natürlich so wenig verborgen wie das Gekicher und Geflüster der die Köpfe zusammensteckenden Mädel. Aber als Ilse Klein eines Tages in ihrem Spieleifer unüberlegt meinte, »Ich will den schwarzen Peter auch nicht jedes Mal aufgebuckelt bekommen, jetzt kann ihn mal eine andere nehmen«, da hatte Ilse Große still ihre Sachen zusammengepackt. Sie war mit brennenden Augen und wehem Herzen heimgegangen, fest entschlossen, an den Tennisnachmittagen künftig nicht mehr teilzunehmen. Ilse Klein hatte ein arg böses Gewissen, als sie die Cousine davongehen sah. Sie wollte ihr nachlaufen und sie zurückholen, aber Scham vor den Freundinnen hielt sie davon ab. Ilses Herz tat plötzlich nicht weniger weh als das der Cousine, die sie gekränkt hatte. »Na, den schwarzen Peter sind wir glücklich los. Sei froh«, sagte Anni Rotter lachend zu Ilse. »Du bist schuld, dass sie davongelaufen ist. Du ganz allein. Du hast den Namen Schwarzer Peter aufgebracht«, fuhr Ilse im Gefühl des eigenen Unrechts die Freundin an.
»Was? Ich?«
Anni Rotter war auch kein sanftes Lämmchen.
»Was? Wer hat denn den Namen Schwarzer Peter so laut austrompetet, dass sie es hören musste, hä? Wer wollte sie denn nicht immer aufgebuckelt haben, wie? Das wäre ja noch schöner, mir jetzt die Schuld in die Schuhe zu schieben.«
»Hast du auch. Die ganze Schuld hast du. Keine andere hat sich von Anfang an so über sie mokiert wie du und Glossen über sie gemacht. Du hast all die Mädel gegen sie eingenommen und bist schuld daran, dass ich nicht so nett mit ihr war, wie es sich gehört«, sprudelte Ilse ihre arge Gewissensnot heraus.
»Koch ihn dir doch sauer, deinen schwarzen Peter. Ich spiel lieber Tennis.«
Anni schleuderte den Ball so wütend, als ob sie damit alle Vorwürfe von sich abwälzen könnte. Ilse aber war die Freude am Spiel gründlich versalzen. Sie sah die Bälle nur undeutlich, weil Tränen ihre Blicke trübten, so dass sie heute nicht besser spielte als die, die man verlacht hatte. Als es heimwärts ging, waren die beiden Busenfreundinnen miteinander Schuss für alle Ewigkeit. O je, wie das Ilses Herz bedrückte! Aber nicht weniger der voraussichtliche Empfang, der zu Hause ihrer harrte. Sicher hatte Illa sie verklatscht. Was würde die Mutter nur dazu sagen? Ilse begriff es jetzt selbst nicht, dass sie so schlecht zu Illa, die ihr stets nur Liebestat hatte sein können. Mit bösem Gewissen betrat Ilse das Wohnzimmer.
»Na, war's schön, mein Mädel?«
Liebevoll klang die Stimme der Mutter ihr entgegen.
»Nein, es war heute gar nicht so schön wie sonst«, sagte Ilse kleinlaut, der Wahrheit gemäß. Sie wusste nicht recht, was sie von dem Empfang denken sollte.
»Sicher, weil deine Namensschwester Kopfschmerzen hatte. Das hat dir aus Sympathie für sie gewiss auch die Freude verdorben«, meinte die Mutter.
»Oh Gott, wenn Muttchen wüsste!« Ilse verließ eilends das Zimmer, um sich nicht zu verraten. Also hatte die Illa doch nicht geklatscht. Natürlich, sie war tausendmal besser als sie selbst. Ein scheuer Blick streifte die Stubengenossin, als Ilse das gemeinsame Stübchen betrat. Die hatte den dunklen Kopf über eine Handarbeit gebeugt. Sie sah nicht auf.
»Warum bist du denn fortgelaufen?« fragte Ilse ziemlich gepresst, denn sie wusste ja die Antwort im Voraus. »Weil ich keine Last für dich sein will«, antwortete Illa und beugte den Kopf noch tiefer.
»Quatsch!
sagte Ilse, trotzdem die Cousine den Nagel auf den Kopf getroffen hatte.
»Wie kannst du bloß gleich beleidigt sein und keinen Spaß verstehen?«
Da hob Illa den Kopf. Ihre Augen sahen verweint aus.
»Das war ja gewiss kein Spaß.«
»Es war ernst«, sagte sie bestimmt.
»Ach Jott, ich kann es euch ja auch ja nicht verdenken, dass ihr nicht mit mir spielen wollt, wo ich mich so ungeschickt dabei anstell. Ich werd ja auch ja nicht mehr mitgehen. Ich hab selbst keine Freude daran und verderb sie euch doch obendrein.«
Das war so ganz Illas selbstlose Art, dass sie nicht minder an das gestörte Vergnügen der anderen dachte.
»Nur das...« Sie verstummte.
»Was?
Illa?«
Noch nie in ihrem 12-jährigen Leben war sich die Ilse so schlecht vorgekommen.
»Na ja, dass du das mit dem schwarzen Peter und dem Aufbuckeln so vor all den anderen gesagt hast. Ich hätte ja schon längst fortbleiben sollen, wo ich doch schon immer gemerkt habe, wie unangenehm ich euch bin. Es geschieht mir schon ganz recht.«
Ein Tröpfchen löste sich von den gesenkten Wimpern und rollte ihr die Nase entlang. Da war es um Ilses Fassung geschehen. Laut aufschluchzte sie, die zurückgepresste Gewissenspein brach sich Bahn, beide Arme schlang sie um die Sitzende.
»Nein, Illa, nein, Unrecht ist dir geschehen, tausendmal Unrecht. Ich bin so schlecht mit dir gewesen, aber nun soll es anders werden, ganz gewiss. Ich weiß, dass du viel, viel besser bist als die anderen. Vergiss, was ich Hässliches gesagt habe, Illa, und verzeih mir, ja?«
Ilses Augen hingen in flehentlicher Bitte an dem belassenen Gesicht der anderen.
»Ich will schon versuchen, nicht mehr daran zu denken. Ja, wenn's nur jen möcht, versprechen kann ich's dir nicht. Und auch du sollst nichts versprechen, denn...«
Sie stockte.
»Was, Illa?«
Sonst hatte Ilse immer in geistiger Beziehung auf die Cousine herabgesehen. Heute kam sie sich jünger und dümmer Illas ruhiger Verständigkeit gegenüber vor.
»Weil du's doch nicht halten kannst, Ilse. Du möchtest schon, ei, ja, das weiß ich. Aber es geht doch nun mal nicht. Wenn die anderen wieder über mich lachen werden, wenn Anni Rotter mich wieder Schwarzer Peter nennt.
Das darf sie bestimmt nicht mehr. Ich leid's nicht. Und überhaupt, wir sind ja Schuss miteinander für alle Ewigkeit«, beteuerte Ilse.
»Ja, denn?«
In den grauen Augen der Cousine glomm ein Hoffnungsfünkchen auf.
»Also bist du mir nicht mehr böse, Illa?«
Die Kleine hatte ihren Vorteil sogleich erspäht.
»Ei wo!«
Ein Kuss und es war alles wieder gut.
Eine Ewigkeit dauert recht lange.
Für geborstene Mädchenfreundschaft bedeutet es schon eine Ewigkeit, wenn man 3 Tage lang nicht miteinander redet. Am ersten Tage schauten sich Ilse und Anni überhaupt nicht an. Die beiden Ilsen gingen Arm in Arm und waren von Herzen froh dabei. Am zweiten Tag begann man schon ein wenig nacheinander hinüberzuschielen, ob der andere wohl noch eine sehr abweisende Miene zur Schau trage. Aber wenn Annis und Ilses Blicke sich kreuzten, sahen beide schnell in entgegengesetzte Richtung. Illa empfand heute bereits die Unaufmerksamkeit der Cousine. Dieselbe hatte entschieden, viel mehr Interesse für den lachenden Mädchenkreis, dessen Mittelpunkt ihre Feindin Anni war, als für Illas Unterhaltung über den Klassenaufsatz in der nächsten Stunde, vor dem dieser ganz gehörig bange war. Am dritten Tage aber lächelte Anni schon wieder. Ilse lächelte zurück, und dann lachten sie alle beide, dass sie so dumm gewesen waren, sich miteinander zu verzanken. Die Ewigkeit war zu Ende. Die beiden Cousinen gingen nicht mehr zu zweien Arm in Arm, sondern zu langer Kette untergeärmelt mit den anderen. Man nahm die große Ilse ergebungsvoll mit in den Kauf, um der lustigen Kleinen willen. Illa, die zu zweien ganz munter geplaudert hatte, wurde wieder schüchtern und still. Mopsig, nannten es die Mädel. Sie vermieden es aber jetzt, ihre Gelossen in Gegenwart von Ilse Klein über die Cousine zu machen, denn man wollte es mit ersterer nicht verderben. Augenblicklich hatte man auch wirklich ganz anderes im Sinn. Die Klassenlandpartie, die alljährliche, sollte am 22. Juni stattfinden. War das eine Aufregung in der 4. Klasse? Wo geht es hin? Was zieht ihr an? Was nimmt man mit? Das waren alles Fragen von ungeheurer Wichtigkeit. Die kleine Ilse führte mal wieder das große Wort in der Schule.
Herr Professor Reuter hat eine Dampferfahrt von Wannsee nach Potsdam vorgeschlagen.
Au fein, Kinder, da müssen wir alle Matrosenkleider anziehen. Und Rucksäcke nehmen wir mit und eine Unmenge von Stullen und doll viel Bonbons.
Herr Professor will mit uns auf den Pfingstberg. Von dort hat man die schönste Aussicht über die Havelseen und über Potsdam, rief eine andere.
Aber Fräulein Böttcher kommt auch mit, sie hat's schon gesagt,
überschrie sie eine dritte.
Ach was, da wird's tranig. Wir brauchen keinen Anstandsbaubau, dann schon lieber den Säugling.
Ja, ja, der Säugling muss mit. Der letzte Vorschlag fand allgemeinen Beifall. Der Säugling war die jüngste Lehrerin des Lyzeums. Sie hatte ein rosiges, rundes Gesicht und pflegte zum Frühstück stets ihr Milchfläschchen mitzubringen. Daher hatten die mutwilligen Mädel ihr diesen etwas merkwürdigen Beinamen angehängt. Der Säugling, oder vielmehr Fräulein Rose, erfreute sich allgemeiner Beliebtheit.
Nur noch 4 Tage, 18 Stunden und 40 Minuten, rechnete Annie Rotter, die sonst in Mathematik nicht gerade glänzte, mit bewunderungswürdiger Fixigkeit aus.
Ei, wenn's nur aber regnen möcht, erklang es da im schönsten ostpreußischen Dialekt dazwischen.
Ei wo, warum möcht's denn regnen?
Annie Rotter, das lose Mädel, konnte sich nicht überwinden, sie musste Ilse Große schon wieder nachäffen. Selbst auf die Gefahr hin, wieder mit der kleinen Ilse Schuss für alle Ewigkeit zu werden. Aber Ilse Klein dachte heute nicht daran, der Annie deshalb die Freundschaft zu kündigen. Die stimmte selbst am allerlautesten in das Lachen der anderen ein. Nein, es war aber auch zu komisch. Zum ersten Mal wagte Ilse Große es, den Mund bei einer allgemeinen Debatte zu öffnen, und da geschah es nur, um zu unken, um Regen zu prophezeien. Nun, dafür war sie eben der schwarze Peter. Ilse Große hatte sich erschreckt auf die Lippen gebissen, dass sie es gewagt hatte, in dem lebhaften Kreis eine eigene Meinung zu äußern und dass diese eine derartige Heiterkeit auslöste. Sie blickte hilfesuchend zur Cousine, die lachte.
Hilla, Rolf kann dich zu seinem Laubfrosch ins Aquarium sperren. Du machst demselben entschieden als Wetterprophet Konkurrenz.
Wieder erfolgte eine allgemeine Lachsalve, die zum Glück für Illa durch Fräulein Böttchers Eintritt unterbrochen wurde. Viel Aufmerksamkeit war bis zum Schulausflug nicht mehr in der Klasse. Am Vorabend wurden Barometer, Laubfrosch, Wolken, Witterungsprognose in der Zeitung, alles, was nur irgendwelche Beziehungen zum Wetter hatte, eifrigst befragt. Kein Zweifel, die Aussichten waren durchaus günstig. Eine aber aus der 4. Klasse wünschte aus vollem Herzen, dass Jupiter Pluvius den Ausflug verregnen lassen möge. Ilse Große fürchtete sich geradezu vor demselben. Ach, sie wusste im Voraus, es würde ihr dabei nicht viel anders ergehen als beim Tennisspiel. War Ilse unter den fröhlichen Genossinnen, dann war die Cousine für sie nicht mehr vorhanden.
»Ich würde am liebsten moin ja nicht mitgehen«, sagte sie zögernd.
Was?
Ilse blieb der Mund vor Staunen halb offen.
Ja, bist du denn krank?
Ei wo, aber du hast dann die anderen alle. Da wirst du mich doch ganz gewiss nicht vermissen.
Nein, vermissen werde ich dich gewiss nicht.
Ilse musste wirklich über diese Zumutung lachen.
Na, siehst, du hast ja deine Annie Rotter, also.
Liebes Kind,
die kleine Ilse kletterte auf die Zehenspitzen, um ihren Worten der Großen gegenüber mehr Nachdruck zu verleihen. Die Eifersucht auf meine Freundinnen musst du dir wirklich abgewöhnen.
Ich bin ja nicht eifersüchtig.
Bloß?
Ich könnt moin zu Hause bleiben.
Der Anfang war wieder das Ende vom Liede. Still räumte die große Ilse die Sachen der Kleinen, die diese beim Rucksacksuchen aus dem Schrank riss, wieder ein. Ilse half ein wenig beschämt. Sie konnte sich des Gedankens nicht erwehren.
Eigentlich hat die Illa gar nicht so unrecht. Wäre es nicht für alle Teile das Beste, sie bliebe zu Hause? Ihr liegt nichts dran. Ich habe dann keine Verpflichtungen gegen sie und die anderen würden sich freuen, wenn ich mich mal ohne meinen Schatten sehen ließe.
Das war ein recht hässlicher Gedanke. Ilse empfand das selbst und daneben eine geheime Furcht, es könnte am Ende morgen zur Strafe für solche lieblose Empfindung regnen.
»Der Mond hat einen Hof, das bedeutet schlechtes Wetter«, teilte Rolf beim Abendbrot mit.
»Schwindel,
Du hast ihn gewiss angeschielt. Er sieht viel mehr nach Hitze aus, behauptete die Schwester.
Wenn's morgen regnet, dann freut sich ich doll, rief Heini.
Aber Heini, dann sind doch die beiden Ilsen traurig, dass sie nicht fortfahren können, stellte ihm die Mutter vor.
Sollen sie auch. Doll traurig sollen sie sein, weil sie ohne mir mit großen Schiff fahren wollen.
Der Kleine war empört, dass er nicht mitgenommen wurde zu dem Ausflug, von dem die Schwester seit Tagen unaufhörlich redete. Als er in seinem Bettchen lag und sein Nachtgebet sprach, fügte er noch hinzu:
Lieber Gott, mach doch, dass es morgen doll regnen und schneien soll, ja? Amen.
Amen, sagte die große Ilse, die ihn ins Bett gebracht, aus tiefstem Herzen hinterher. Aber gleich darauf kam sie sich recht schlecht vor. War sie nicht selbstsüchtig? Dachte sie gar nicht daran, welche Enttäuschung das für Ilse und die übrigen Schulkameradinnen bedeuten würde? Petrus kümmerte sich weder um das Wünschen der vielen Mädchenherzen noch um das Abendgebet des kleinen Heini. Er hüllte den 22. Juni in ein Wettergewand, aus dem man nicht recht klug wurde. Es regnete nicht, aber es schien auch keine Sonne. Es war nicht warm, es war auch nicht kalt. Der Himmel war bewölkt, nur schneien tat es nicht, obgleich Heini darum gebeten. Mit einem Wort, es sah mulmig aus, wie der Berliner zu sagen pflegt.
»Das wird heute noch das schönste Mützenwetter, Ilschen«, tröstete die Minna, welche Ilses ängstlich zweifelnde Blicke zum grauen Himmel beobachtete.
»Glaub ich nicht. Nimm dir nur Schwimmhosen mit«, neckte der Bruder.
»Nein, Ilse, das weiße Matrosenkleid kannst du unmöglich heute anziehen. Damit verdirbst du bestimmt das Wetter«, meinte jetzt die Mutter, die Berge von belegten Broten für die Kinder zurechtmachte. »Zieh dir lieber dein rotes Musselinkleid an. Da bist du für alle Fälle gesichert. Die Illa ist viel verständiger als du, die hat schon von selbst ihr blaues Kleid an.«
»Weil sie gar kein weißes Matrosenkleid hat. In dem ollen Roten macht mir der ganze Ausflug keine Freude. Wir müssen überhaupt als Matrosen kommen, weil es doch eine Dampferfahrt ist«,
regte sich das Töchterchen auf.
»Nun, es wird doch wohl kein Tadel darauf stehen. Sei vernünftig, Ilse, du hast viel mehr Freude, wenn du dem Wetter entsprechend angezogen bist.«
Ilse wollte aber nicht vernünftig sein. Eben war bestimmt ein Sonnenstrahl durch die Wolken gehuscht, die anderen hatten bloß gerade nicht hingesehen.
»Ich nehme meinen Regenmantel mit, Muttchen.« Damit wurden alle mütterlichen Mahnungen beruhigt.
Aber der Regenmantel fand sich nicht gleich. Fräulein Liederlich hatte ihn im Hinterkorridor an einen Haken gehängt, anstatt in den Kleiderschrank. Spät war es auch, denn das »in die Wolken gucken« hatte geraume Zeit in Anspruch genommen. So griff Ilse nur zum Rucksack.
Ach was, Minna hatte ja gesagt, es würde heute noch das schönste Mützenwetter. Ein Glück, dass Mutter in der Küche beschäftigt war und den Aufbruch des leichtsinnigen Töchterchens nicht mit ansah. Illa, der Tugendmoppel, hatte natürlich trotz des dunklen Kleides Mantel und Schirm bei sich.
»Die Mousspritze hättest du zu Hause lassen können. Das ist ja geradezu eine Herausforderung für den Regen«, lachte Ilse sie aus.
»Ich glaub, ich hab schon einen Tropfen gekriegt.«
Illa hob die Nase zu den Wolken.
»Olle Unke!«
»Ich glaub, ich hab schon einen Tropfen gekriegt.«
Illa hob die Nase zu den Wolken.
»Olle Unke!«
Ilse lief so schnell, dass die Cousine ihr kaum folgen konnte, um dem drohenden Regen zu entgehen. Am Wannseebahnhof war schon alles versammelt.
»Na, Kinder, wollen wir es denn wagen?«
fragte Fräulein Böttcher, die sich trotz der geringen Begeisterung der Schülerinnen an dem Ausflug beteiligte. Einstimmiges »Ja« erfolgte.
»Was meinen Sie, Fräulein Rose?«
Fräulein Rose blickte in die erwartungsvollen Augen ringsumher und meinte, dass man es wohl wagen könnte. Naja, dafür war sie ja auch der Säugling und noch recht leichtsinnig. Professor Reuter besorgte bereits die Fahrkarten.
»Ilschen, bleib bloß bei mir, ja?«
Illa schob ihren Arm in den der Cousine. Diese machte ein ungnädiges Gesicht.
Na, das fing ja gut an. Sie war doch zu ihrem eigenen Vergnügen da und nicht, um bei der Cousine Kinderfrau zu spielen.
Als der Zug einfuhr, gab es ein Gedränge. Es wurde Ilse nicht allzu schwer, Illa dabei zu verlieren. Die Freundinnen waren alle beisammen in einem Abteil.
»Das hast du fein gemacht, Ilse«,
lobte Anni. Gut, dass du deinen langweiligen Schatten mal für eine Weile los bist. Ilse hatte das deutliche Gefühl, dass sie das durchaus nicht fein gemacht, sondern dass sie sehr unrecht gehandelt habe. Aber Mädchenlachen und Scherze, Bonbons und lustiger Sang ließen derartige Empfindungen nicht aufkommen. Ach was, der Tag war ja noch lang genug. Man konnte ja auf dem Dampfer beisammen sitzen. Die Hoffnung, dass in Wannsee der Himmel blau sein würde, erwies sich als trügerisch. Eine graue Wolkenglocke war über den grauschwarzen See gestülpt. Die lachenden Villenufer lagen heute ernst und unbelebt, die weißen Segel der vielen Boote da draußen hingen schlapp und bewegungslos. Umso lebhafter war der Mädchenschwarm, der zur Dampferanlegestelle hinabschwirrte. Illa schritt neben Fräulein Böttcher, die das bescheidene, fleißige Mädchen gern mochte. »Gleich und gleich gesellt sich gern«, raunte Anni der Freundin zu, auf das Paar weisend. »Komm, dass sie uns nicht erst erwischt.« Ilse zögerte. Es war doch ihre Pflicht, sich um die Cousine zu kümmern. Aber die war ja bei Fräulein Böttcher gut aufgehoben. Mit ihrer Ehrpusseligkeit passte sie überhaupt besser zu der Lehrerin als zu ihnen. Da hatte Anni sie auch schon an die Spitze des Schiffes mit fortgezogen. »Komm schnell, Fräulein Böttcher setzt sich bestimmt nach hinten unter das Verdeck. So, die Gefahr wäre glücklich vorüber.« Die kleine Ilse sah die Große suchend das Deck überfliegen, dann einen Augenblick zögern, ehe sie der Lehrerin folgte. Gewiss hatte Illa sie erspäht, aber da sie gerade krampfhaft in die Wolken schaute, es nicht gewagt, sich zu ihnen zu gesellen. »Kinder, kommt lieber nach hinten, vorn zieht es, und wenn es regnet, werdet ihr nass«, rief der Säugling vorsorglich, trotzdem er noch in dem Alter des Leichtsinns stand. Die Schiffstute war so freundlich, ihre Worte, denen man ja doch nicht Folge geleistet hätte, zu überschrillen. Das Schiff glitt in die düstere Weite hinaus. Professor Reuter stand mit hochgeschlagenem Mantelkragen, denn im Fahren würde es kühl, vorn neben den Freundinnen. Er machte sie auf die Malervilla aufmerksam, deren Abbild in der Nationalgalerie hängt. Er wies ihnen den Kaiser-Wilhelmsturm und die aus der Ferne grüßenden Türme von Spandau. An dem schwimmenden Hausboot-Restaurant mit seinen bunten Blumen, das mitten auf dem Wannsee verankert liegt, ging es vorüber bis zum Ende der Wannseebucht, wo die Havelströmung einsetzt. Man zog die Rucksäcke hervor und begann zu futtern. Denn eine Seefahrt macht Appetit. Man sang das Lied von der Lorelei, obgleich man auf der Havel fuhr und nicht auf dem Rhein. Anni stieß die schweigsam ihr brotkauende Ilse an. »Sag mal, du bist wohl heute mit dem linken Fuß aufgestanden, mein Herzchen. Oder frierst du etwa?« »Ja, natürlich, deine Hände sind ja eiskalt. Zieh doch deinen Mantel an.« Das war leichter gesagt als getan, wenn man keinen bei sich hatte. Die übrigen Mädel hatten alle schon etwas übergezogen, denn der Wind hatte sich, seitdem man aus der Bucht heraus war und auf der Havel fuhr, gedreht. Es wehte stark, tiefhängende Wolken jagten hinter dem Schiff her. Unbedingt, es war recht kalt geworden. Ilse dachte sehnsüchtig an ihren Mantel daheim. Hätte sie nur wenigstens das wärmere Kleid angezogen. Das kam davon, wenn das Ei klüger sein will als die Henne. Trotzdem Ilse sich sonst immer eines beneidenswerten Appetits erfreute, wollten die von Mutter so gut belegten Brote nicht recht rutschen. Das lag aber mehr an einem Gefühl innerer Kälte als an der äußeren. Ilse hatte wieder mal die Empfindung, dass sie gegen Illa grundschlecht handelte. Die Mutter hatte ihnen nur einen gemeinsamen Rucksack gepackt. Natürlich unter der Voraussetzung, dass sie beisammen bleiben würden. Und nun hatte die Illa keine Frühstücksbrote. Denn Ilse hatte sich stolz den Rucksack aufgeschnallt. Alles futterte ringsumher, selbst Professor Reuter. Nur die arme Illa hatte kein Frühstück. Ilse empfand es deutlich als eine Schlechtigkeit, dass sie die Cousine hungern ließ, anstatt ihr den Rucksack hinzubringen. Aber dann behielt Fräulein Böttcher sie am Ende bei sich, weil es vorn so kühl wäre. Oder aber die Illa heftete sich wieder an ihre Fersen und kam mit ihr mit. Na, und die Gesichter von den Freundinnen dann? Ilse wusste es im Voraus, wie sie sich anstoßen würden, wie sie die Köpfe zusammenstecken und ihre Witze über die Unzertrennlichen machen würden. Nein, nein, wollte die Illa mit ihr zusammen sein, konnte sie ja zu ihr kommen. Sie konnte sich ja ebenso gut ihr Frühstück von ihr holen, wenn sie Hunger hatte. Deshalb brauchte sie sich doch wirklich den schönen Tag nicht zu verderben. So sehr schön war der Tag ja nun eigentlich nicht. Die ersten Regentropfen fielen, langsam und schwer. Kreischend floh ein Teil der jungen Mädchen unter das Schiffsverdeck. Der Freundinnenkreis hielt trotz der Mahnung Professor Reuters, lieber das geschützte Hinterteil des Dampfers oder gar die Kajüte auszusuchen, in Wind und Regen stand. Ilse schämte sich, dass sie weniger wetterfest sein sollte als die anderen. Sie ärmelte von der einen Seite die Annie, von der anderen die Trude unter, da war es nicht ganz so kalt mehr. Plötzlich fühlte sie sich in den Arm gekniffen.
»Achtung, Gefahr im Anzüge«, raunte ihr Annie zu. »Feind in Sicht!«
Ilse Große tauchte aus dem gedeckten Schiffsteil hervor und kam trotz des munter niedergehenden Regens auf die Wetterfesten zu.
»Ei, Ilse, möchtest du nicht lieber nach hinten kommen?«
»Wir gehen alle in die Kajüte. Du wirst ja ganz nass hier. Einen Mantel hast auch nicht mal. Ach Jott, es hießt ja mit Kannen. Komm, du erkältest dich.«
Das klang lieb und fürsorglich. Die ältere, verständigere Cousine fühlte sich für die jüngere, leichtsinnige verantwortlich. Illa schien weder beleidigt noch über Ilses Vernachlässigung erbittert. Gottlob, Ilse sah es mit ungeheurer Erleichterung. Sie wäre recht gern mit in die wärmende Kajüte hinuntergegangen, denn sie fror gottserbärmlich. Aber ehe sie noch antworten konnte, war ihr Anni zuvorgekommen.
»Ach Jott, seit wann hat denn die Ilse einen Vormund nätig? Sie ist doch schon groß genug, um allein zu wissen, ob ihr kalt ist oder nicht«,
hänselte Anni die junge Ostpreußin. Natürlich hatte sie die Lache auf ihrer Seite. Ilse lachte gezwungen. Sie wusste ganz genau, dass sie sich jetzt vor allem gegen Annis Bevormundung auflehnen und sich damit auf die Seite der Cousine stellen müsste. Aber falsche Scham hielt sie davon zurück.
»Mir ist gar nicht kalt«, sagte sie zusammenschauernd. »Ach Jott, du bipperst ja. Hier, nimm wenigstens meinen Mantel. Ich gehe runter in die Kajüte.«
Damit hatte die große Ilse auch schon ihren Mantel abgestreift und ihn der Kleinen umgehängt.
»Nein, nein, das geht nicht«,
wehrte Ilse blutübergossen ab. Sie sprach in den Wind, denn Illa hatte bereits den Rückweg angetreten.
»Sie ist tausendmal besser als wir«,
sagte Ilse, trotz der Kälte feurige Kohlen auf ihrem Blondkopf fühlend.
»Na, erlaube mal, liebes Kind«, begehrte Anni auf.
»So selbstlos wäre ich auch, wenn ich in die Kajüte ginge, dir meinen Mantel zu pumpen. Aber nun zieh ihn auch wenigstens an.« Merkwürdig. Der warme Mantel der großen Ilse wollte die Kleine nicht wärmen. Trotzdem der Regen nachließ, trotzdem die Havelufer immer malerischer wurden, konnte Ilse ein Gefühl der Unbehaglichkeit nicht überwinden. Die Pfaueninsel, der Glockenturm von Sacro, die Zwillingstürme des Belvederes auf dem Pfingstberg, die aus grauen Wolkenschleiern auftauchten, nichts vermochte ihren Blick zu fesseln. Der kehrte immer wieder zu Illas Mantel zurück. Deutlich sah sie ihre Schuld darauf geschrieben. Mit jähem Entschluss machte sie sich von dem Arm der Freundinnen frei.
»Ich muss der Illa den Rucksack hinunterbringen. Ihr Frühstück ist drin«, sagte sie ein wenig verlegen.
»Na, wenn sie Hunger hat, wird sie ihn sich schon holen. Du bist doch nicht ihr Diener«, wollte Anni sie schon wieder beeinflussen. Aber Ilse ließ sich nicht zurückhalten. Es war, als ob der Mantel sie hinuntertriebe.
»Grüße Fräulein Böttcher und auch den schwarzen Peter«, riefen die ausgelassenen Mädel hinter Ilse her.
In der Kajüte ging es lustig zu. Fräulein Rose hatte Gesellschaftsspiele arrangiert, dort unten war trotz schlechten Wetters Lachen und Sonnenschein. Ilse Große lehnte abseits von dem frohen Kreise an einem der kleinen, runden Schiffsfenster. Sie blickte still in den schwarz-weißen Wassergischt, den der Dampfer aufwirbelte, hinaus. Ilse trat etwas zaghaft hinter die Gedankenversunkene.
»Du, Illa, ich bring dir dein Frühstück und ich wollte dir auch noch für deinen Mantel danken, aber du wirst ihn jetzt selber brauchen. Es klärt sich auf.«
Illa schüttelte stumm den braunen Kopf. Sie wandte das Gesicht nicht vom Fenster weg. Das Gefühl der Unbehaglichkeit bei der kleinen Ilse verstärkte sich.
»Bist du mir etwa böse, Illa?« fragte sie beklommen.
Wieder Kopfschütteln, diesmal heftiger.
»Dann nimm doch dein Frühstück.« »Ich hab ja keinen Hunger.«
Aus der Stimme klangen Tränen. Unschlüssig stand Ilse da. Was sollte sie tun? Den Arm um Illa schlingen und sie wieder gut machen, wie sie es wohl zu Hause getan hätte? Das mochte sie hier nicht. Fräulein Böttcher saß unweit von ihnen und schaute durch ihren Kneifer herüber. Nein,
Das ging wirklich nicht. Warum musste sich die Illa auch so haben? Immer gleich übel nehmen, immer beleidigt sein. Ganz recht hatten ihre Freundinnen, wenn sie nicht mit der Transuse zusammen sein wollten. Sie war doch jetzt wirklich mit den besten Absichten zu ihr gekommen, aber wenn Illa nichts von ihr wissen wollte, na, denn nicht. Liebe Tante, sie hatte jetzt ihre Schuldigkeit ihr gegenüber erfüllt. Trotzig machte die kleine Ilse kehrt und ließ die Große mit ihren heimlichen Tränen allein. Sommerregen hält nicht lange an. Als man an der Glienicker Brücke vor Potsdam das Schiff verließ, war die Sonne bereits am Werk, mit goldenen Scheuertüchern die Wege und Straßen aufzutrocknen. Hurra! Minnas Wetterprophezeiung kam zu Ehren. Es wurde noch das allerschönste Mützenwetter. Ilse Klein hatte all ihre Munterkeit, die sie bei der Dampferfahrt eingebüßt, mit dem warmen Sonnenschein wiedergefunden. Sie kümmerte sich überhaupt nicht mehr um Illa, wenn die so mucksch war. Mochte sie doch sehen, wie sie ohne sie fertig wurde. Durch den in tausenden und abertausenden Tropfen Diamanten glitzernden neuen Garten, vorüber an dem Marmorpalais, das wie ein Märchen aus vergangenen Tagen sich verlassen in den Wassern spiegelt, ging es. In der Meierei am Jungfernsee warteten lange Kaffeetafeln auf die jungen Gäste. An der Ecke, die Ilse Klein und ihre Freundinnen bildeten, ging es besonders fidel zu. Anni und Ilse stellten heute alles auf den Kopf. Die beiden waren ganz aus dem Häuschen. Man drängte sich um sie. Da hatte Ilse weder Zeit noch Lust, zu dem Tisch hinüberzugehen, wo neben Fräulein Böttcher ein Mädel mit blassen Wangen und traurigen Augen saß. Illa hatte erst gar keinen Versuch gemacht, sich neben die Cousine zu setzen, wie sie es daheim gehofft. Nein, aufdrängen mochte sie sich denen nicht, die sie stets verlachten. Dann blieb sie schon lieber bei Fräulein Böttcher, die es gut mit ihr meinte. Aber das helle Lachen Ilses und Annis, das zu ihr herüberschallte, gab ihr doch jedes Mal einen Stich ins Herz. Ilse hatte ihre Pflicht gegen Illa erfüllt. Sie hatte ihr den Futtersack, nachdem sie sich ihren Anteil daraus genommen, hingetragen und sich dann schnell wieder aus dem Staub gemacht. Nein, das konnte kein Mensch von ihr verlangen, dass sie ihr eigenes Vergnügen dem der Cousine opfern sollte. Viele fröhliche Schulkarawanen hat der Pfingstberg bei Potsdam im Laufe der Jahrzehnte schon auf seinen Rücken genommen, aber solch eine ausgelassene Bande, wie ihm heute aufs Dach stieg, hatte der alte Geselle doch noch nicht erblickt. Das war ein Lachen und ein Juchhe, als ob der leibhaftige Frühling seinen Einzug halte. Die viereckigen Doppeltürme des ehemaligen Luftschlosses Belvedere da oben halten wieder von all dem Jugendfrohsinn. Die engen Wendeltreppen, die wie ein Korkenzieher steil hinaufführten, gaben immer neuen Anlass zum Lachen, Kreischen, zu Angstausrufen und Neckereien. Bis alles endlich glücklich oben auf den beiden sich gegenüberliegenden Altanen war und die herrliche Rundsicht über die Kette der blauen Havelsee und über das in Rosen gebettete Potsdam genoss. Hier oben wehte es wieder arg. Illa entbehrte ihren Mantel, den Ilse in ihrer Huscheligkeit wiederzugeben vergessen. Die stand drüben auf dem anderen Altan und dachte wohl kaum noch daran, dass es nicht ihr eigener Mantel war, der sie wärmte, und dass Illa denselben ebenfalls brauchte. Der Abstieg auf der halsbrecherischen Korkenziehertreppe war ungleich schwieriger als der Anstieg. Gab das ein Hallo, wenn sich Mädchenbeine nur zaghaft in die Tiefe hinunterwagten. Anni und Ilse, zwei gute Turnerinnen, kletterten leichtfüßig wie die Gemsen hinab.
»Kinder, kommt schnell die Galerie entlang zu dem anderen Turm. Dem Abstieg des Schwarzen Peters müssen wir beiwohnen. Das wird ein Anblick für Götter«, schlug Anni in übermütigster Stimmung vor. Denn Illa zeichnete sich im Turnen nicht gerade durch Geschicklichkeit aus. »Au ja, famos!«
Der Freundinnenkreis setzte sich in Trab. Ilse wurde mitgerissen, ob sie wollte oder nicht. Sie dachte aber auch gar nicht daran, die Gefährtinnen von ihrem Vorhaben abzubringen. Wo es einen Ulk gab, musste sie dabei sein. Man kam gerade zurecht. Ilse Große hatte sich bis zuletzt zurückgehalten. Teils aus angeborener Bescheidenheit, teils, weil sie herzklopfende Angst vor der gefährlichen Treppe hatte. Wenn sie nur erst wieder heil unten stände. Behutsam setzte sie den Fuß auf die schmalen, strahlenförmigen Eisenstufen. Oh Gott, ihr war ganz schwindelig. Wenn doch Ilse da gewesen wäre, ihr ein wenig behilflich zu sein. Sicher sauste sie nächstens in die Tiefe.
»Haha, seht mal die Elfenfüßchen!«
lachte es da plötzlich von unten herauf.
Anni, Ilse und die übrigen Mädel hatten unten am Ausgang der Wendeltreppe Posto gefasst und machten ihre Glossen über Illas ängstlich ungeschicktes Herabklimmen. Durch das durchbrochene Eisengitter, an das sie sich krampfhaft anklammerte, blickte Illa in all die spöttisch lachenden Gesichter. Auch Ilse lachte sie aus. Es wurde ihr schwarz vor Augen. Sie riss sich gewaltsam zusammen. Sie musste weiter. Nur den spottlustigen Augen da unten kein Schauspiel geben. Ein Tritt, da geschah's. Ein kurzer Aufschrei, dem ein mehrstimmiges Schreckensecho aus der Tiefe antwortete, ein lautes Gepolter, Ilse Große war gestürzt. Mit einigen Sätzen war die kleine Ilse die Wendeltreppe emporgestürmt. Bis zu einem etwas breiteren Treppenabsatz war Illa hinabgesaust. Ihre Hand umklammerte noch immer das glatte Eisengeländer, auf das ihre Stirn im Fall aufgeschlagen war. Halb lag sie, halb kauerte sie in einer höchst unglücklichen Stellung. Die Augen hielt sie geschlossen.
»Um Gottes Willen, Illa, hast du dir etwas getan?«
Ilses Herz setzte vor Entsetzen aus.
»Du blutest ja an der Stirn, Illa, liebste Illa. Mach doch bloß wieder die Augen auf, oh mein Gott, ich bin schuld an dem Unglück.«
Ilses Jammern ließ Illa die Augen mit Gewalt wieder aufreißen.
Ach Jott«, stöhnte sie. »Tut's so weh, Illa?«
Ilses Herz, das vor Schreck ausgesetzt, begann jetzt zu hämmern.
»Illachen, steh doch auf. Ich helf dir die Treppe hinunter. Ich will auch immer bei dir bleiben. Ich will auch nie mehr mit den anderen über dich lachen. Ach, ich bin ja so schlecht.«
Illa schien Ilses Selbstanklage nicht mehr zu hören. Mit unterdrücktem Stöhnen schloss sie die Augen aufs Neue. Professor Reuter und die beiden Lehrerinnen erschienen jetzt auf der Bildfläche. Die verängstigten Mädchen hatten sie herbeigeholt, als sie Ilses Jammern gehört.
»Um Himmels Willen, was ist passiert? Kannst du aufstehen, Ilse Große?«
Auf der engen, halsbrecherischen Wendeltreppe drängte sich alles. »Geben Sie den Weg frei, meine Damen. Ich werde mit dem Turmwächter das junge Mädchen hinabtragen, damit man erst mal sieht, was geschehen ist.« Professor Reuter brachte Ordnung in das Durcheinander. Die beiden Männer schafften das verunglückte Mädchen behutsam hinunter. Das war ein schweres Stück Arbeit bei der in endlosen Windungen gebauten schmalen Treppe. Illa stöhnte bei jeder Bewegung. Die Augen wagte sie überhaupt nicht mehr zu öffnen, um bloß nicht in die Tiefe sehen zu müssen. Aber schließlich hatte man sie doch glücklich unten und auf ausgebreiteten Mänteln gelagert. Fräulein Böttcher stillte mit nassen Tüchern die blutende Stirnwunde, die zum Glück nicht allzu tief zu sein schien. Fräulein Rose, die einen Samariterkursus durchgemacht, untersuchte das schmerzende Bein. Bei der vorsichtigsten Bewegung stöhnte Illa. Tränen überströmt stand Ilse daneben, mit schuldbewussten Mienen die übrigen Mädel.
»Ich fürchte, es ist etwas gebrochen. Ich möchte dem armen Kind nicht unnötige Schmerzen verursachen. Gehen kann sie auf keinen Fall. Wir müssen für einen geeigneten Transport sorgen«, schlug Fräulein Rose mit betrübtem Gesicht vor.
Der Turmwächter erwies sich als hilfsbereiter, praktischer Mann. Unten in der Meierei hatte man einen Leiterwagen. Wenn man diesen mit Stroh und Decken füllte, mochte es bis zum Potsdamer Hauptbahnhof gehen. Von dort musste man dann weitersehen. Geraume Zeit verging, bis man Ilse Große auf den Leiterwagen gebettet hatte. Ein Versuch, selbstständig aufzutreten, misslang vollkommen. Illa, die jeden Schmerzenslaut nach Möglichkeit unterdrückte, schrie dabei laut auf. Den Mädels, besonders der Ilse, gab es einen Stich ins Herz. Heute dachte sie nicht daran, Anni und den Freundinnen die Schuld beizumessen. Sie selbst, sie ganz allein, fühlte sich für das Schreckliche verantwortlich. Weinend nahm sie auf dem unbequemen Wagen neben der Cousine Platz und hielt deren Hand in der ihrigen. Auch Professor Reuter und Fräulein Rose fuhren mit, während Fräulein Böttcher die verstörte Mädchenschar nach Potsdam zu Fuß führte. Das war ein trauriger Abschluss des fröhlichen Ausflugs. Einmal hatte Illa auf der Fahrt die Augen geöffnet und als sie Ilses angstvoll zärtlichem Blick begegnete, mühsam gelächelt. »Bleibst du jetzt bei mir?« hatte sie geflüstert.
»Immer, Illa, immer.«
»Dann ist alles gut.« Nichts hätte Ilse ihr liebloses Verhalten gegen die Cousine mehr zu Gemüte führen können als deren schlichte Worte. Auf dem Bahnhof in Potsdam gab es hilfsbereite Hände genug. Ein Abteil der zweiten Wagenklasse wurde von der Eisenbahndirektion zur Verfügung gestellt. So langte man mit dem verunglückten Kind in einigermaßen bequemer Lage in Berlin an. Dort gab es wieder ein Umladen. Jetzt ging es per Auto heim. Wie oft hatte Ilse es sich gewünscht, einmal im Auto dahin zu fliegen. Und jetzt? Oh Gott, wenn es doch nicht so sausen wollte. Sie fürchtete sich vor dem Augenblick, wo sie den Eltern vor die Augen treten musste, wo diese die Hiobsbotschaft erfahren würden.
Die Unse Ilse ist wieder da, aber sie sieht gar nicht ein bisschen vergnügt aus.
Heini stürmte schon als Vorbote ins Zimmer der erschreckten Mutter.
Mutti, Muttichen, die Illa ist vom Pfingstberg runtergestürzt, also das heißt bloß die Wendeltreppe, aber doll schlimm ist es. Sie kann gar nicht gehen und ich bin schuld, weil wir sie ausgelacht haben und...
Ein Tränenstrom erstickte Ilses Bericht.
Das hat ja alles bis nachher Zeit, Kind. Vor allem, wo ist Illa?
Mit Energie überwand die Mutter die Aufregung, um der Pflicht des Augenblicks zu genügen.
Unten im Auto. Die Minna soll runterkommen. Professor Reuter will Illa mit ihr zusammen herauftragen.
Bald ruhte Illa in ihrem rasch hergerichteten Bett im Ilsenstübchen. Bald war auch der Arzt zur Stelle, der das Bein in Gips legte. Denn es zeigte sich, dass es an böser Stelle gebrochen war. Illa litt dabei die heftigsten Schmerzen. Schlimmer aber noch litt Ilse, die draußen an der Tür lehnte und jedes Stöhnen, jedes Ächzen der Cousine wie glühende Nadeln im Herzen empfand.
Ich bin schuld, nur ich,
flüsterte sie immer wieder vor sich hin. Ach Unsinn, reg dich doch nicht auf, sprach Rolf ihr gut zu.
Ist die neue Ilse nun mausetot?
Erkundigte sich Heini mit großen Augen.
Behüte!
Na, warum weinst du denn? Warst du unartig?
Heini bekam keine Antwort, denn der Arzt verließ gerade das Zimmer. Ohne auf die Kinder zu achten, wandte er sich an Frau Klein.
Ich kann Ihnen leider nicht verhehlen, gnädige Frau, dass das Bein an einer recht ungünstigen Stelle gebrochen ist. Hoffentlich gelingt es uns, einer Verkürzung vorzubeugen, dass das junge Menschenkind nicht künftig durch das Leben hinken muss.
Nein, nein, bloß das nicht. Lieber Herr Doktor, helfen Sie doch bloß, dass die Illa wieder richtig gehen kann. Ich ertrage es nicht, dass ich schuld bin, wenn sie hinken muss.
Ilse umkrampfte in höchster Aufregung den Arm des Arztes.
Nun, mein kleines Fräulein, ruhig, ruhig Blut. Mit solchem Ungestüm richtet man nur Schaden an. Die Heilung bleibt in Geduld abzuwarten. Was getan werden kann, wird gemacht. Alles Übrige müssen wir einem anderen überlassen.
Damit ging der Arzt. Ilse aber folgte der Mutter ins Zimmer, um hier bei der Gütigen, die stets für ihre Kinder den rechten Weg wusste, ihr Herz von dem schweren Schuldbewusstsein zu erleichtern. Nichts beschönigte sie, gar nichts. Sie maß sich noch größere Schuld bei, als sie in Wirklichkeit an dem Unglück hatte. »Das ist eine harte Strafe, mein Kind, für dein liebloses Verhalten«, sagte die Mutter ernst, aber doch voll Mitleid mit der Seelennot ihres Kindes. »Gott gebe, dass dir noch größere Vorwürfe erspart bleiben, dass das arme Kind den Vollgebrauch seiner Glieder wiedererlangt. Du hast viel gut zu machen.« »Ja«, Ilse wollte gut machen. Diesmal war es ihr ernst mit ihrer Vorname. Nichts konnte diese wie so oft erschüttern. Denn jeden Tag litt sie aufs Neue mit der Cousine. Jede Stunde, die sie in dem Ilsenstübchen zubrachte, sprach zu ihr mit ernstem Mahnen. Das wurde ein langes Schmerzenslager für die arme Illa. Viele Wochen war sie an das Ruhebett gefesselt. Mit unsagbarer Geduld ertrug sie alles. Hatte ihr doch der Unglücksfall auch Gutes gebracht? Ilse war ihr jetzt wirklich eine Schwester geworden. Jede freie Minute brachte sie bei der Cousine zu, ob die Sonne auch noch so golden lachte, ob das Tennisspiel mit den Freundinnen auch lockte. Ihre höchste Freude war es, wenn Illas Augen bei ihrem Eintritt aufleuchteten, wenn sie ihr etwas Liebes tun konnte. Wie ein Schmuckkästchen sah das Ilsenstübchen jetzt aus. Ilse hatte ihre Liederlichkeit, ihr huscheliges Wesen überwunden, damit Illa es nett und gemütlich haben sollte. Sie verdoppelte in der Schule ihre Aufmerksamkeit, um Illa, die daheim das Schulpensum absolvieren musste, dabei behilflich zu sein. Auch die Freundinnen kamen zu Besuch, zuerst mit bedrücktem Herzen, aber als Illa sie so freudig empfing, als sie keine Entschuldigung annehmen wollte, sondern nur ihrer Ungeschicklichkeit die Schuld beimaß, meinte selbst Anni bewundernd:
Du bist tausendmal besser als wir alle, Illa.
Die Sommerferien, welche die beiden Cousinen eigentlich in Illas ostpreußische Heimat hatten verbringen sollen, gingen dahin. Bis ein Tag kam, an dem der lästige Verband abgenommen wurde, an dem Illa zum ersten Mal ihre Gehversuche machte. Mühsam zwar noch auf Ilses und der Tante Arm gestützt, des Gehens gänzlich entwöhnt. In herzbeklemmender Erregung beobachtete Ilse, wie steif das kranke Bein war. Hatte der Himmel ihr heißes Flehen nicht erhört? Der Arzt, welcher dem Versuch beiwohnte, beruhigte sie.
»Tadellos geheilt«, sagte er erfreut. »Elektrische Massage wird die Steifheit bald überwinden helfen.«
In stummem Glücksgefühl hielt Ilse die Genesene umfangen. Von nun an gingen die beiden Ilsen in treuer Schwesternschaft durch das Leben.